Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast. Meine Stimme kennt ihr noch nicht. Mein Name ist Hendrik Widowild. Ich habe hier eigentlich nur einen Gastauftritt. Ich möchte aber einen kleinen Hinweis geben. Zwischen der Aufzeichnung und dem, was jetzt passiert, wenn ihr es hört, hat es nämlich eine Neuerung gegeben. Die CDU hat einen neuen Vorschlag gemacht. Wir schieben das am Ende rein. Wir werden also versuchen, so aktuell zu sein wie möglich. Aber jetzt erst einmal geht es also los ohne den neuen Stand, ohne den neuen CDU-Vorschlag. Viel Spaß.
Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Axel Voss, CDU, hat bloß ein paar Ideen als Vertreter für Lobbyinteressen von Großunternehmen. Doch was du redest, ist Schwachsinn. Artikel 13 ist sachlich auf keiner Ebene praktisch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind mahnende Worte, mit denen wir die heutige Sendung beginnen, aus dem Artikel 13 Diss-Track von MyZap. Einen solchen gibt es tatsächlich nicht nur einen. Übrigens gibt es eine ganze Reihe von YouTubern, die inzwischen sich auch künstlerisch gegen Artikel 13 und gegen die europäische Urheberrechtsreform engagieren. Und wir dachten, das bereitet doch einen ganz passenden Einstieg zur heutigen Folge Nummer 66, nämlich von FAZ Einspruch, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Politik und Deutschrap. Ich darf das wieder sagen, denn Corinna, die mir das immer verbietet, ist diese Woche leider nicht mit dabei. Stattdessen haben wir aber Hendrik Widowild mit in der Sendung. Hallo Hendrik.
Hi Konstantin.
Ja, Hendrik, wir haben das ja schon im Vorfeld angekündigt und den Hörern, glaube ich, auch hier, sagen wir mal so, ein kleines Duell in Aussicht gestellt. Aber bevor wir richtig einsteigen, sag doch vielleicht zwei Worte dazu, wer du eigentlich so bist, was du bei der FAZ machst und wie auch dein Bezug jetzt gerade zu diesem Thema aussieht.
Ja, also ich bin Rechtskorrespondent oder Wirtschaftskorrespondent für Recht für die FAZ in Berlin. Beschäftige mich da mit Rechtspolitik, aber auch gerne mit einem Schwerpunkt auf Digitalem. Das hat mich auch so ein bisschen mein Berufsleben lang verfolgt. Auch gerade die Fragen von Haftung und Urheberrecht und Internet haben mich lange schon beschäftigt. Ich war auch eine Weile im Bundesjustizministerium tätig, als gerade um ACTA gestritten wurde und damals das Leistungsschutzrecht für Presseverlage in Deutschland beschlossen wurde. Also ja, das Thema beschäftigt mich, verfolgt mich geradezu und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute mit dir darüber ein bisschen battlen darf.
Wenn man ja, das muss sich für dich alles wie ein grausiges Déjà-vu anfühlen dieser Tage, wenn du die Leistungsschutzdebatte schon von der anderen Seite oder aus einer anderen Warte zumindest mitbekommen hast. Okay, ja, also mich kennt ihr ja vermutlich inzwischen, wenn ihr den Podcast schon häufiger gehört habt und wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Also die ganze Sendung, anders als sonst, geht diesmal nur um ein Thema, das sich aber natürlich in diverse Unterpunkte untergliedert, die Urheberrechtsreform und alles, was da so mit dranhängt. Auch Hendrik und ich, genauso wie der Rest der Welt, werden ganz schwerpunktmäßig über zwei Artikel reden, nämlich Artikel 11, das Leistungsschutzrecht, und Artikel 13, die, ja, Upload-Filter, hätte ich fast gesagt, das würde schon ein bisschen viel vorwegnehmen. Aber wir dachten so zumindest so ganz kurz mal zum Einstieg, bevor wir dazu kommen, wollten wir auch erwähnen, was denn eigentlich sonst noch so in dieser Richtlinie drinsteht, weil das sind zwar die zwei brisantesten und wohl auch auswirkungsreichsten Artikel, aber nicht die einzigen. Also mal in wenigen Stichworten zusammengefasst, Artikel 3, 4, da geht es eben um Lizenzierungen im Kontext von Forschung für Lehrzwecke oder zum Beispiel auch für Data Mining, wenn also große Datenmengen irgendwie ausgewertet werden sollen. In Artikel 5, 7 und 8 geht es um Kulturgut, teilweise auch zum Beispiel um abgelaufene Werke. Davon könnten solche Dinge wie Google Books und Ähnliches betroffen sein. Artikel 9 sieht einen sogenannten Stakeholder Dialog vor, in dem also die diversen Interessenvertreter, die verschiedenen Seiten zusammengeführt werden sollen, um da sinnvolle Lösungen möglichst konsensual zu erarbeiten. Artikel 9a ist durchaus auch juristisch interessant. Der sieht vor, der ist optional, also müssen die Mitgliedstaaten nicht umsetzen, aber wenn sie es tun, dann können sie darin vorsehen, dass die Einnahmen, die die Verwertungsgesellschaften, wie zum Beispiel die VG Wort und die GEMA eben so vereinnahmen, dass die hälftig auf oder auch sonst wie aufgeteilt werden können zwischen den Verwertungsgesellschaften und den Künstlern. Das war lange, lange Zeit der Fall, wurde aber in den letzten Jahren durch mehrere Gerichtsurteile gekippt, diese Praxis, weil es eben, wir steigen da jetzt nicht in die Details ein, die waren rechtlich einigermaßen kompliziert, aber das Ergebnis dessen war jedenfalls, dass eigentlich alles an die Künstler ausgeschüttet werden muss. Und das kann zumindest nach Artikel 9a, wenn die Mitgliedstaaten den umsetzen, sich auch wieder ändern. Artikel 10, Schlichtungsmechanismus bei Lizenzierungsstreitigkeiten. Artikel 11, das Leistungsschutzrecht. Artikel 12, Verlagsbeteiligung. Und Artikel 13 natürlich. Ja, so viel vielleicht mal vorneweg, damit ihr das zumindest auch alles mal gehört habt und dann aber auch hinein ins Vergnügen. Henrik, Artikel 11, ich habe dich nicht als großen Fan in Erinnerung, aber gerade wenn du auch damals bei der Debatte schon so notgedrungen involviert warst, dann wirst du dich da ja gut auskennen. Was ist das überhaupt? Was ändert sich da jetzt? Womit haben wir es da zu tun?
Also da geht es ja um das Leistungsschutzrecht für Presseverleger und dazu muss man erst einmal kurz verstehen, was so ein Leistungsschutzrecht eigentlich von einem Urheberrecht unterscheidet. Also um mal ganz von vorne anzufangen, ich bin Urheber, weil ich etwas schöpfe, das muss eine gewisse Schöpfungshöhe haben, dann ist es geschützt, also nicht jeder beliebige Satz ist jetzt urheberrechtlich geschützt, aber wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, geht das schon relativ schnell, deswegen, da spricht man dann von einer kleinen Münze, also schon ein bisschen Mühe und Schöpfungshöhe reicht aus, um ein Werk zu schützen. Leistungsschutzrecht schützt etwas anderes, steht zwar auch im Urheberrechtsgesetz bei uns drin, gibt es zum Beispiel für Plattenfirmen, aber eben jetzt auch in Deutschland seit 2012, glaube ich, für die Presseverlage. Da geht es darum, dass eine Investition geschützt wird. Und weil es eben nicht um Kreativität geht, ist der Schutz in gewisser Weise sehr viel strenger. Die Debatte konnte man, wir haben ja so einen gewissen Rap-Einschlag oder eine Rap-Vorliebe in diesem Podcast, bei der Entscheidung Metall auf Metall wurde das ganz, ganz virulent. Da gab es einen langen, langen Rechtsstreit zwischen Moses Perham, glaube ich, und der Band Metall auf Metall.
War es nicht? Ich glaube, es war die Band Kraftwerk, oder? Ich glaube, es war die Band Kraftwerk. Der Song hieß Metall auf Metall und genau, Moses Perham hat den gesampelt oder so. Genau. So war es, glaube ich.
Ja. Der hat den gesampelt. Und das ging ja rauf und runter bis zum Bundesverfassungsgericht und darüber hinaus. Und da hat man gesehen, was passiert mit einem Leistungsschutzrecht oder was kann das bewirken. Da konnte also dann eine Plattenfirma sich darauf berufen, dass nur wenige Sekunden überhaupt verwendet wurden, was urheberrechtlich völlig bedeutungslos wäre. Aber das Leistungsschutzrecht greift dann, weil man eben sagt, diese Investition muss geschützt werden, auch in kleinsten Teilen. Es gibt da eben nicht so eine Art Untergrenze. Und das übertragen jetzt auf andere Werke, jetzt zum Beispiel das Leistungsschutzrecht für Presseverlage, führt dort eben zu genau demselben Mechanismus. Das heißt, auch kleinste Textbestandteile, sofern man da nicht gesetzgeberisch ein bisschen gegensteuert, sind dann geschützt für die Presseverlage und sie können sich darauf berufen, dass eine Wortkombination von 10 Worten zum Beispiel oder 8, die jetzt urheberrechtlich keinerlei Bedeutung hätte, durchs Leistungsschutzrecht eben geschützt ist. Und das ist das, was dieses Leistungsschutzrecht bewirken soll. Bislang haben die Presseverlage in Europa so etwas jedenfalls nicht EU-weit geregelt. Und das würde dadurch jetzt eingeführt werden, so wie es in Deutschland auch der Fall ist.
Es wirkt ja eigentlich erstmal paradox, dass ein Schutzrecht, das gerade nicht genuin an der kreativ-schöpferischen Leistung anknüpft, sondern eher an deren Verfügbarmachung, Aufbereitung, Verbreitung, stärker ausgestaltet ist oder früher greift als eben das Urheberrecht selbst. Aber so ist es ja auch tatsächlich vorgesehen. Was ist das Argument der Verlage, warum man das irgendwie braucht?
Ja, das Argument der Verlage, also muss man sich überlegen, ob die Verlage jetzt überhaupt bei der Argumentation des Leistungsschutzrechts alle mit einer Stimme sprechen, das weiß ich gar nicht genau. Die Idee ist jedenfalls, dass Journalismus Geld kostet. Das würden, glaube ich, wir beide herzlich gerne unterschreiben. Auch gerade eine Marke aufzubauen als Verlag ist ja mehr als jetzt ein Marketinginstrument. Also mir hilft das bei der täglichen Arbeit, wenn ich irgendwo anrufe und sage, ja, hallo, ich schreibe für die FAZ, dann gehen die Türen doch deutlich schneller auf, als wenn ich jetzt sagen würde, hallo, ich bin Henrik Wiedewild, ich würde jetzt hier gerne mal was fragen und ich schreibe das danach vielleicht in meinem Blog. Das ist schon ein Unterschied. Und diese Investitionen, die die Verlage betrieben haben, sorgen dann dafür, dass Journalismus am Ende funktioniert. Und das Argument ist jetzt, das ist eben die Investition, die wollen wir geschützt haben, genauso wie Fotografen auch geschützt sind durch ein Leistungsschutzrecht. Jedes, aber auch wirklich jedes Foto ist durch Leistungsschutzrecht geschützt, egal ob es besonders kreativ ist oder nicht. Der urheberrechtliche Schutz kann sogar noch dazutreten. Hier ist es dann so, die Verlage sagen, wir haben investiert, so wie ein Fotograf eine Kamera kauft, damals war es eben noch sehr viel teurer, so haben wir hier Investitionen getätigt und die wollen wir jetzt vergütet haben. Und das Argument lässt sich ja auch tatsächlich hören. Und worauf es wirtschaftlich abzielt, ist natürlich das Geld, was im Internet verdient wird, auch mit Schlagzeilen. Und dort wird es nachher umstritten.
Ja, das ist ja immer der Vorwurf der Verlage, nämlich dass Google quasi auf ihrem Rücken oder mithilfe ihrer Arbeit und Leistungen letztlich das große Geld einstreichen würde. Und der übliche Verdächtige, der da immer genannt wird, ist Google News. Es trifft aber auch andere, kleinere Nachrichtenaggregatoren. Denn was die machen, ist ja, sie stellen eben mehr oder weniger automatisiert so ein Newsfeed zusammen, den man durchsuchen kann, und der enthält dann die Überschrift des jeweiligen Artikels, ein Thumbnail zu dem Bild, sofern eins vorhanden ist, und so ein Anreißertext. Und das ist ja eigentlich die Front, an der diese Schlacht geschlagen wird, dass die Verlage nämlich sagen, dafür hätten wir gerne Geld. Das sind zwar nicht besonders viele Worte, aber doch jedenfalls mehr als 8 bis 10. Und diesen Versuch, das sagtest du ja eingangs, den gab es ja auch schon in Deutschland vor etlichen Jahren, und zwar erfolgreich, also zumindest insofern erfolgreich, als dass es eingeführt worden ist.
Es ist eingeführt worden, aber es hat halt nichts gebracht. Weil, also es gibt ja für Google die Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, dann nehmen wir euch jetzt halt nicht mehr rein in den Suchindex. Was habt ihr dann davon? Das ist ja etwas, das die Verlage eigentlich auch nicht wollen, da ja, das wird immer umstritten, wie viel von Traffic jetzt dort ankommt, aber jedenfalls sehr viel Traffic kommt natürlich über Google an. Ja, wenn ich jetzt irgendeine Schlagzeile oder einen Namen eines Politikers google, der jetzt gerade in den Schlagzeilen ist, dann kriege ich diese Google News Sachen eingeblendet, beziehungsweise Google Links als solche, und klicke dann drauf und dann lande ich ja bei dem Verlag. Es gibt dann immer das Argument, die Leute würden bei Google News einfach nur die Überschriften lesen und das wäre ihnen dann genug. Das kann ich empirisch überhaupt nicht überprüfen. Ich glaube, ich bin definitiv nicht so jemand, weil mir dann das nicht reichen würde. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht solche Leute gibt. Nun ist dann die Frage, würden die jetzt dafür zahlen, wenn sie das Ganze nicht durch Google geboten bekämen? Auch wieder eine hypothetische Frage. Aber das ist jedenfalls das Argument. Die Leute gucken sich bei News das an und gehen dann nicht zu den Verlagen. Und deshalb soll Google Geld bezahlen. Und das ist letztendlich das ökonomische Argument dahinter.
Ja, eine ganz interessante Paradoxie, die sich vielleicht in dieser Argumentation auftut, auf die hat mich Julia Reda hingewiesen, die natürlich in dieser Debatte auch eine sehr dezidierte Meinung vertritt, nämlich dahingehend, dass sie wenig vom Leistungsschutzrecht hält. Diese interessante Paradoxie, die sie ansprach, jedenfalls besteht darin, dass sie sagte, naja, auf der anderen Seite bespielen Verlage, Zeitungen, Online-Medien ja inzwischen auch so ziemlich alle Social-Media-Kanäle, und da machen sie ja genau das gezielt und selbst, dass sie versuchen, möglichst ansprechende Anreißertexte zu erstellen. Sie stellen sogar geradezu Social-Media-Teams ein, die dafür zuständig sind, Artikel in einer möglichst schmackhaften Weise anzuteasern. Da ist das also augenscheinlich gewollt. Aber wenn Google das quasi automatisiert macht, dann sollen sie dafür zahlen. Das sei doch irgendwie widersprüchlich. Ist das, findest du das eine schlüssige Überlegung?
Nein, also es bleibt immer ein bisschen der Widerspruch, die Verlage möchten eigentlich von Google gefunden werden, aber sie möchten eben dafür Geld haben. Das ist dieses typische Beispiel mit dem Taxi. Der Taxifahrer bringt einen Gast jetzt zu einem Hotel und dann soll das Hotel an den Taxifahrer zahlen. Das ist schwierig. Hier ist es aber tatsächlich ein Beispiel, was insofern schwierig ist, weil ja, wenn ich als Zeitung mich entscheide, ich gehe jetzt auf Instagram und mache da meine Tiles und vermarkte mich dort, dann ist es ja die Entscheidung des Verlags. Er kann das ja tun. Bei Google News, ja, da muss ich jetzt aufpassen. Einerseits ist es nicht die Entscheidung des Verlags, weil man üblicherweise, wenn man Sachen ins Internet stellt, Suchmaschinen nicht aussperrt. Tatsächlich kann man das aber natürlich. Also das war ja auch in der damaligen Debatte ein immer wieder gehörtes Argument, dass die Verlage es durchaus in der Hand haben, ob Google nun und wie viel Google von einem Text im Index anzeigt und auf Google News anzeigt. Da gibt es diese Robot.txt, dieses Robot.txt-Kommando im HTML, und damit kann man die Suchmaschinen aussperren. Und soweit ich weiß, auch sicher. Man kann also einfach sagen, bitte Crawler, Suchmaschine, lass mich in Ruhe. Das hier ist nichts für dich, und dann verschwindet man. Insofern, durch gewissermaßen Unterlassen sind die Verlage so schon bei Google aufzufinden. Mhm. Aber es bleibt natürlich das Problem der Wertschöpfung. Und klar, Google schöpft Wert aus allem, was im Internet ist, auch wenn Google News selbst keine Werbung hat. Das ist dann immer auch ein häufiges Argument, was gegen das Leistungsschutzrecht angebracht wird. Aber das Google-Geschäftsmodell lautet ja vereinfacht gesagt, wir machen das Internet schöner, dann werden schon irgendwie ein paar Leute auch auf unserer Suchmaschine landen. Das ist ja im Grunde das überwölbende Geschäftsmodell von Google. Und das befördert natürlich auch das Aufgreifen von Presseartikeln.
Ja, ja, ihr hört's vielleicht ein bisschen raus, dass Henrik und ich einerseits schon eine gewisse Skepsis, also zumindest für mich kann ich das so sagen, ich glaube, dir geht's aber auch ähnlich, eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Leistungsschutzrecht verspüren. Andererseits natürlich, und das ist jetzt wirklich, also klar, jede Branche möchte immer gerne irgendwie für sich ein möglichst größtes Stück vom Kuchen abschneiden, aber es ist jetzt auch echt nicht dahin gesagt, dass es der Medienbranche und der Nachrichtenbranche insbesondere schlecht ginge und dass sie natürlich stark zu leiden hat durch die zahllosen Änderungen, die das Internet irgendwie so mit sich gebracht hat. Insofern ist es also zumindest aus einer etwas abstrakteren wirtschaftlichen Warte betrachtet nachvollziehbar und vielleicht sogar wünschenswert, dass tatsächlich die Verlage stärker partizipieren an den Gewinnen, die Google und andere große Tech-Firmen machen. Aber ob jetzt die rechtsdogmatische Herleitung dessen und Verankerung im Leistungsschutzrecht so besonders überzeugend ist, da muss man, glaube ich, trotzdem seine Zweifel haben.
Lobend kann man zumindest erwähnen, dass im Artikel 11 ausdrücklich drin steht, dass dieser Schutz nicht für Links gelten soll. Das ist ja auch ein Problem. Also eine Überschrift, ein Artikel einer Zeitung wird ja in aller Regel im Link, gibt dann mehr oder weniger die Überschrift wieder. Und das alleine könnte schon zur Haftung führen und dann das Linksetzen beeinträchtigen.
Deshalb gab es dieses Schlagwort Link-Tags, ne? Also Linksteuer, ja, quasi, weil das zwischenzeitlich auch mal befürchtet worden war, dass es sogar so weit gehen würde, aber so weit geht es nun also offensichtlich nicht. Ganz in der Praxis wird man dann noch ein bisschen gucken müssen, ob beispielsweise vielleicht, sagen wir mal, die Überschrift eines Artikels auch noch nicht erfasst ist. Aber ich denke, spätestens beim Teaser wird man wohl sagen müssen, der ist erfasst, weil ja, wenn der nicht erfasst wäre, dann wäre es irgendwie nicht mehr sinnvoll. Also was soll es sonst sein? Der halbe Artikel, den kriegen wir auch urheberrechtlich geschützt. Also,
ja, also ausgeschlossen sind ja wortwörtlich individuelle Wörter, also einzelne Wörter oder sehr kurze Extracts. Mhm. Und ja, alles, was darüber hinausgeht. Und man muss ja auch immer sagen, wenn Haftungsrisiken in Regulierungsfragen eine Rolle spielen, dann geht man ja immer von dem vorsichtigen Anwalt aus. Und wenn ich jetzt nicht gerade Google bin, sondern vielleicht eine kleinere Suchmaschine und darüber nachdenke, jetzt einen Aggregator zu machen oder so etwas, dann würde ich ja im Zweifelsfall immer von eher kleinen Textbausteinen ausgehen, die schon geschützt sind. Also das darf man auch nicht vergessen.
Mhm. Ja, das war glaube ich, auch ein bisschen das Problem. Also du hast ja gesagt, wir haben das Leistungsschutzrecht hierzulande. Es haben dann einzelne Verlage zeitweise auch darauf bestanden. Also wir haben gesagt, hier Google, entweder du zahlst uns Geld oder du darfst das eben in der Tat nicht mehr, diese Textausschnitte. Dann hat Google gesagt, dann lassen wir es halt. Das führte natürlich dazu, dass die Artikel der betreffenden Verlage in den Google News Ergebnissen nur noch sehr dürftig dargestellt waren, nämlich eben ohne Anreißertext, dementsprechend weniger geklickt wurden, der Traffic der betreffenden Verlage einbrach und die dann etwas mit eingezogenem Schwanz, könnte man fast sagen, quasi gesagt haben, okay, gut, dann kriegt ihr es halt doch umsonst. Wenn man jetzt diese Erfahrungen im Rücken hat, und die gab es ja, glaube ich, auch nicht nur in Deutschland, sondern wo?
Spanien und Belgien. Ja. Wobei ich in Belgien die Regelung jetzt nicht genau vor Augen habe. Aber in Spanien war es ganz ähnlich wie in Deutschland und ist gescheitert.
Also wenn man jetzt diese Erfahrung schon zweimal gemacht hat, dann könnte man natürlich irgendwie fragen, warum jetzt nochmal ein drittes Mal auf europäischer Ebene? Oder ist es vielleicht so, dass man sagt, ja, wenn das jetzt in ganz Europa gilt und alle Verlage gemeinsam an einem Strang ziehen, dann kann Google es sich halt nicht mehr leisten. Also sie können es sich vielleicht leisten, bei einem oder zwei einzelnen deutschen Verlagen das zu sagen, gut, dann stellen wir es halt für euch irgendwie jetzt blöd dar, dann freut sich die Konkurrenz. Aber wenn alle europäischen Verlage da an einem Strang ziehen und die gleiche Rechtsgrundlage haben, dann ist vielleicht die Verhandlungsmacht doch größer. Könnte das der Gedanke dahinter sein?
Also der Gedanke ist definitiv, die EU wiegt schwerer, das ist ein wichtiger Markt, deswegen funktioniert es dann auf EU-Ebene. Ich bin da vorsichtig ausgedrückt sehr skeptisch. Deutschland ist ja auch kein unwichtiger Markt für Google, so ist es ja keineswegs. Also ist wahrscheinlich einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Markt in Europa für Google. Alles, was in Deutschland rechtspolitisch in der Digitalpolitik passiert, wird ja in Amerika bei den Konzernen durchaus mit sehr wachen Augen wahrgenommen, weil man auch weiß, dass sich das fortsetzen kann. Ich glaube, das geht hier nicht um Marktmacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf das Alternativangebot an. Wenn man jetzt mal fantasieren würde und sagen würde, vielleicht gäbe es ja eine Suchmaschine, die gibt man dann irgendwas ein und oder guckt einfach mal, was so an Headlines da ist und dann kriegt man so ein ganzes Bündel angeboten und das ist nicht Google. Mhm. Warum sollte das nicht funktionieren? Das Internet ist ja so gestaltet oder es verhält sich so, dass immer der Stärkere sich durchsetzt, das bessere Angebot gewinnt sozusagen. Und ich habe kürzlich mal eine Diskussion gehabt, wo jemand gefragt hat, was kann denn überhaupt noch Google zerstören oder Facebook auch als anderen Monopolisten?
Memento MySpace ist da.
Ja, genau, MySpace. Und das wird intern in diesen Konzernen auch immer gesagt, ja, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir uns selbst sozusagen ersetzen und überholen, sonst macht es jemand anders. Mhm. Und klar, ich sehe auch, jetzt Google gibt es ja nun schon auch ein Weilchen und bislang ist nicht abzusehen, dass es das nicht mehr geben sollte. Aber wenn jetzt tatsächlich alle Verlage sagen, nee, wir wollen jetzt nicht dabei sein und es gibt ein Alternativangebot, das richtig gut ist, und das ist aber der Haken. Es muss eben richtig gut sein. Und bei Google arbeiten die besten Programmierer. Deswegen sind deren Produkte so schnell und gut und von der Usability vielen anderen Wettbewerbern Meilen voraus, weil da so gute Leute arbeiten und viele vor allen Dingen. Wenn man das aber hinkriegt, dass ein anderes Angebot Medien so aufbereitet, ähnlich wie Google News es zum Beispiel macht, warum soll ich denn dann auf Google News gehen?
Also, ja, und dieses andere Angebot müsste dann ja aber in der Tat auch die Leistungsschutzrechtsgebühren abdrücken oder eben insoweit von den Verlagen dispensiert werden. Aber das wäre ja auch bemerkenswert.
Gut, genau, also die Verlage könnten ja theoretisch, wobei irgendwann wird es vielleicht auch kartellrechtlich dann schwierig, das ist ja so, auch so ein Stöckchen, das der Medienbranche immer zwischen den Beinen rumliegt, wenn man irgendwie gegen die großen Monopolisten etwas machen will. Die können natürlich sich auf einen ganz geringen Preis einigen oder sowas, aber die Hoheit über die eigenen Inhalte, das ist ja immer das, was die Verlage auch gerne sagen, das sind doch unsere Inhalte, die hätten sie dann insoweit wieder, aber es geht wirklich nur mit einem Alternativangebot, sonst fürchte ich, wird es scheitern wie in Deutschland.
Gut, naja, dann wir werden es erleben, voraussichtlich oder möglicherweise auch nicht, falls die Richtlinie scheitern sollte. Dies übrigens nochmal kurz so als Kontext für alle, die es nicht wissen. Die Abstimmung ist ja wann eigentlich genau? Ende dieses Monats oder Anfang kommenden Monats? Steht das inzwischen fest?
Ich glaube, der 26. war doch jetzt.
Der 26. ist es jetzt, okay.
Das würde ich gerne noch mal kurz überprüfen. Ich habe es ja, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben.
Okay, wir können das
ja, auch gleich. 26, also ich habe in meinem Kalender in der 26. jetzt stehen. Das war, glaube ich, das Letzte.
Alles klar. Insofern, also die Entscheidung fällt bald. Dann werden wir ja sehen, wenn die Richtlinie kommen sollte, dann wird es nochmal eine 2-Jahres-Frist für die Mitgliedstaaten geben, um diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Das ist auch wichtig zu wissen. Anders als eine Verordnung gilt eine Richtlinie nicht direkt, sondern muss eben von jedem einzelnen Mitgliedstaat in nationales Recht verwandelt werden und bietet dabei auch den Mitgliedstaaten noch gewisse Spielräume, um Dinge fein zu justieren. Das wird ja vielleicht auch beim Leistungsschutzrecht eine Rolle spielen. Könnte man sich vorstellen, dass da vielleicht noch ein bisschen vielleicht spezifischer gefasst wird, was jetzt sehr kurz bedeutet oder so. Ich glaube, es wird noch eine größere Rolle spielen beim Artikel 13, zu dem wir dann jetzt vielleicht mal sanft überleiten könnten. Und für alle von euch, die bis zu diesem Punkt gedacht haben sollten, mein Gott, geht das hier friedfertig zu zwischen den beiden? Ich schlafe gleich ein.
Niemals.
Ich kann Entwarnung geben sozusagen. Ich glaube, hier wird sich das ein bisschen anders verhalten. Ich würde vorschlagen, weil Artikel 13 ist ja so das Megathema innerhalb dieser ganzen Urheberrechtsreform. Wir könnten es vielleicht aufsplitten in zwei Teile, nämlich zum einen so das Ganze drumherum, die Proteste, das Lobbying, die NGOs, die YouTuber etc. und dann anschließend die eigentlichen Inhalte und die rechtliche Bewertung dessen. Wer das ist, das könntest du dich auf diese Duellregeln einigen? Okay, schön.
gut. Das letzte Mal, dass ich einig bin mit dir.
Alright. Dann doch mal los. Ne? Ich habe ja eben zum Einstieg schon, weil ich das echt so schräg fand, irgendwie da diesen Diss-Track vorgetragen. Es ist, wie gesagt, es gibt mindestens 2 weitere, vermutlich noch mehr. Es gibt inzwischen auch natürlich T-Shirts, die gedruckt werden. Jetzt neulich auf der Demo in Berlin hat einer dieser YouTuber dann da irgendwie seinen Merch verkauft. Ich habe das Gefühl, es hat sich irgendwie total verselbstständigt für viele Leute. Und da spielen verschiedene Dinge mit rein. Zum einen für die YouTuber einfach die Erkenntnis, dass das offensichtlich Klicks bringt, dass man damit Merch verkaufen kann, dass man damit irgendwie sich beliebt macht, dass man natürlich auch so eine auf den ersten Blick sympathisch wirkende Position einnimmt, indem man nämlich ja für Meinungsfreiheit und gegen Zensur, wer wollte dagegen schon was sagen, eintritt. Das alles nicht immer, aber doch oft auf wirklich minimalsten sachlichem Niveau. Es soll ja auch tatsächlich einige Anwälte oder zumindest einen geben, die ebenfalls von diesen ganzen Mechanismen profitieren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es keiner checkt, aber also ist es nicht irgendwie auch dein Eindruck, dass da einfach wahnsinnig viel Desinformation betrieben wird, weil es einfach in irgendeiner Form profitabel ist, Teil dieser Kampagne zu sein?
Ja, also das ist, da sieht man jetzt ganz schön, wie das so funktioniert. Also ich bin sogar mit dir überein, komme mit dir überein, was deine Beschreibung der Stimmung angeht. Das will ich jetzt nicht ausführen, weil wir wollen ja schließlich Streit haben.
Ja.
Und du sprachst gerade eben von einem Anwalt, der ja auch davon profitieren soll. Und das sind so, das ist genau dieses Gift, was da zurzeit üppig versprüht wird. Und zwar von der Seite der Inhalteanbieter. Wo dann also schnell von ihnen selbst oder von Leuten, die aus irgendwelchen Gründen sich berufen fühlen, für sie in die Schlacht zu ziehen, werden so Andeutungen gemacht, so insbesondere über Anwälte teilweise. Christian Solmecke zum Beispiel ist ja so einer. Nennen wir ihn noch beim Namen. Christian Solmecke. Das ist ein Anwalt, den kenne ich schon sehr lange, muss ich der Transparenz halber dazu auch sagen, aber ich verbinde mit dem ansonsten nichts. Der hat sein Business darauf aufgebaut, gegen Abmahnungen vorzugehen, also Abmahnungen zu kontern. Das hat er zu einem ganz erfolgreichen Massengeschäft aufgebaut und der hat auch einen YouTube-Kanal aufgemacht, der ist auch Ex-Journalist, das heißt, er weiß auch, wie man eine Nachricht zuspitzt und so, das kommt ihm natürlich alles zugute. Der hat nun auf YouTube eine Ansprache gewählt, die ist sehr YouTubig, ja, sehr ein bisschen auf Krawall, gerne auch mal ein provokantes Bild, auf einem hat er den Stinkefinger zum Beispiel gezeigt. So.
Und also man kann sagen, also ja. So den alten klassischen Anwälten, die noch so richtig so in diesem Berufsstandesdenken denken, denen kommt wahrscheinlich das kalte Kotzen, wenn sie das sehen, ehrlich gesagt.
Ja, ja, also die würden dann irgendwie entsetzt ihr Messingschildchen zurechtrücken und sagen, das geht aber so nicht, Herr Solmecke. Und Christian Solmecke macht das, gut. Das kann man nun doof finden oder gut finden oder was ich was. Was mich wirklich auf die Palme bringt, ist, dass sozusagen Dinge gegen ihn in die Welt gesetzt werden, die wirklich von kompletter Kenntnislosigkeit zeugen. Da wird also dann behauptet, eben die Behauptung, die du eben indirekt wiedergegeben hast, Solmecke würde daran jetzt irgendwie verdienen. Was Solmecke dazu bringt, jetzt immer wieder Videos dazu zu machen, ist erstens, da gebe ich dir recht, Erfolg auf YouTube, Reichweite. Das wird geklickt wie blöd. Das macht natürlich Spaß. Den Vorwurf müssten sich aber alle Journalisten auch ein Stück weit gefallen lassen, weil natürlich Journalisten auch gucken, welche Themen sind in der Luft, woran kann man sich draufsetzen. Und nun ist Solmecke zwar Anwalt, aber er ist eben auch Mini-Publizist, gar nicht so mini, ehrlich gesagt, auf YouTube und Twitter. Warum soll er sich da nicht draufsetzen? Gut, aber das kann man blöd finden. Das ist eine Art, wie er davon profitiert. Er profitiert auch davon, dass er bei Plattformen vielleicht bekannter wird und die sagen, ach, kann man den nicht eigentlich auch mal irgendwie für irgendwas beauftragen? Und er hat selbst in einem Video gesagt, ja, er vertritt auch Plattformen. Das ist alles. Diese Behauptung, er würde jetzt irgendwie von Abmahnungen profitieren, wenn die Upload-Filter nicht kommen, die ist gaga. Ich weiß von kaum einem YouTube-Streit. Es gab mal irgendwie eine Lego-Abmahnung in letzter Zeit. Es kann auch sein, dass irgendwo mal eine Musik-Abmahnung gegen irgendwen geflogen ist. Was übrigens, das muss man auch nochmal betonen, jederzeit möglich wäre. Ja? Also die Musikindustrie kann jederzeit Urheberrechtsverletzungen auf YouTube abmahnen. Es ist aufwendig, es ist vor allen Dingen image-schädigend, weil Abmahnungen an sich ja ein völlig legitimes Instrument der schnellen und günstigen Rechtsdurchsetzung, in Verruf geraten sind. Das liegt an der Vergangenheit. Wir hatten lange, lange Abmahndiskussionen beim Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Das Thema ist komplett durch die Decke gegangen, weil jeder irgendwie jemanden kennt zumindest, irgendein Familienpapa oder eine Familienmama, die dann irgendwie den Zettel aus dem Briefkasten rausholt, weil der Teenie irgendwelche Filesharing-Sachen gemacht hat. Das ist aber alles gestern. Filesharing passiert nach meiner Wahrnehmung kaum noch, wird auch von der Musikindustrie überhaupt nicht mehr thematisiert. Diese ganzen Abmahnbutzen machen auch kaum noch irgendwie von sich reden. Und Solmecke wird sein Geschäft sicherlich auch in gewisser Weise verlagert haben müssen, weil die Abmahnungen eben doch durchaus abgenommen haben. Das kann man, glaube ich, sicher sagen. Aber was jetzt hängen bleibt, ist eben, der Solmecke verdient doch irgendwie Geld damit. Oder ein Anwalt verdient doch irgendwie Geld damit, mit den Protesten. Und das ist toxisch. Das ist genauso toxisch wie die Behauptung, die ja komplett falsch war. Die Tweets würden alle aus Washington gesteuert. Das war einfach falsch. Und manchmal, ich habe es auch auf Twitter schon mehrfach gesagt, manche dieser Behauptungen können durchaus justiziabel sein. Ne? Also Google macht da ja traditionell nichts. Ich kann mich nicht erinnern, dass Google jemals gegen Presseberichterstattung oder Tweets oder sonst was vorgegangen ist. Aber wenn man das bei anderen macht, kann das ganz schnell sehr eng werden. Und das hat die Debatte, glaube ich, ein Stück weit vergiftet.
Ja, da steckt jetzt eine ganze Menge drin. Also ich sag mal, um dir zumindest ein bisschen was zuzugeben, bevor ich den Rest zerlege. Ich bin bei dir, dass diese Diskussionsform, die immer so latent ad hominem verläuft und sozusagen versucht, die wirtschaftlich hintergründigen Interessen des Gegners irgendwie zum eigentlichen Streitpunkt zu machen, nicht besonders zielführend ist, weil tatsächlich könnte man ja auch sagen, es ist doch völlig egal, wer was womit verdient, wenn sein Argument in der Sache treffend ist, dann ist es halt treffend und wenn nicht, dann nicht und diese ganze Cibono oder Cibono Frage ist ja doch irgendwie höchstens von sekundärer Relevanz. Having said that, finde ich aber eben schon, dass es durchaus, klar kannst du sagen, ja, wir Journalisten wollen ja auch Aufmerksamkeit, aber wir haben eben trotzdem auch gewisse ethische Standards und wollen halt nicht Aufmerksamkeit um jeden Preis, beispielsweise nicht, indem wir hanebüchenden Bullshit über das Ende des Internets verzapfen. Ja. Und gerade von einem Anwalt, für den zwar keine journalistischen Standards gelten, aber auch eigene sozusagen berufsethische Standards wiederum seiner Branche, finde ich, kann man schon die Stirn in Falten legen, wenn der da sehr apokalyptische Szenarien als die quasi einzig überhaupt erwartbaren
zeigt. Aber ganz kurz, hat Solmecke irgendwo gesagt, dass es Ende des Internets droht? Das ja. Er hat nämlich gerade den eigenen YouTubern widersprochen. Er hat im eigenen Video die YouTuber zur Raison gerufen und gesagt, was Floyd da gesagt hat, dass irgendwie jetzt, ich weiß nicht, was Floyd gesagt hat, YouTube-dicht oder ich weiß nicht was, die Aufregung da, brauchen wir uns überhaupt nicht drüber zu streiten, die ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Auch Demonstrationsrufe, allein der Hashtag Save the Internet ist natürlich Bullshit. Das Internet wird nicht sterben, da können die Upload-Filter noch so streng sein, das Internet übersteht Atomschläge, also das hält es schon aus. Aber Solmecke hat das, glaube ich, nämlich gerade nicht gesagt, jedenfalls wüsste ich es nicht. Das wäre auch sehr untypisch, weil es unseriös wäre und den Vorwurf würde ich Solmecke nicht machen.
Gut, also exakt dieses Zitat wollte ich ihm jetzt tatsächlich nicht in den Mund gelegt haben, sondern es ging mir dann insoweit auch eher wieder um einfach, und das war ja auch ein bisschen mein Einstiegspunkt, die gesamte Artikel 13 Protestszene auf YouTube, die er sich irgendwie einreiht, aber bei der man natürlich fairerweise anmerken muss, dass es da durchaus Schattierungen und Gradierungen gibt. Die einen sind halt wirklich die totalen Doomsday-Sayer und manche anderen sind auch eigentlich relativ differenziert in ihrer Analyse. Aber es ist also jedenfalls meiner Wahrnehmung nach schon so. Es gab ja Ende vergangenen Jahres, meine ich, von dieser Susan Wojcicki oder wie sie sich ausspricht, also jedenfalls der YouTube-Chefin, dieses Video, wo sie quasi den ganzen Creatoren, also den Kanalbetreibern in Aussicht gestellt hat, dass ihre Geldhähne versiegen werden, weil sie ihr Europageschäft irgendwie einstellen müssen oder jedenfalls dramatisch umstellen werden müssen. Und das hat auf jeden Fall mal zu einer großen Welle von Videos geführt. Und das hat nach meiner Wahrnehmung auch dieses Thema insgesamt einfach wahnsinnig nach vorne gebracht. Also die Demos, die es ja auch letztes Jahr schon gab, da standen irgendwie 20 traurige Leutlein teilweise rum. Und jetzt sind halt irgendwie in Berlin schon Tausende auf der Straße und am 23. März sehr Großdemo in Deutschland insbesondere, aber auch in etlichen anderen europäischen Städten, wo es wahrscheinlich 10, wenn nicht 100.000 werden. Ja. Und das ist, glaube ich, schon zu einem guten Teil dieser stark emotionalisierten YouTube-Debatte zuzuschreiben.
Ja, also völlig richtig. YouTube hat seine eigene Kundschaft mobilisiert. Das hat die GEMA auch. Die hat auch Briefchen verschickt an ihre Mitglieder. Da mobilisiert jeder halt so seins. Und YouTube hat natürlich deutlich mehr. Und man kann nun auch argumentieren, YouTube hat noch eine gesonderte Verantwortung, weil die ja auch irgendwie Medienbetrieb sind. Sie sind ja eigentlich kein Verlag, auch wenn jetzt in der politischen Debatte gerne behauptet wird, doch sie sind es. Das wird sehr kompliziert dann, aber gut. Also kurzum, YouTube hat da seine eigenen Leute auch mobilisiert, völlig klar. Viele von denen schlagen komplett über die Stränge, auch völlig klar. Da gebe ich recht. Was aber die Proteste ausgeweitet hat, war jetzt nicht ein Trommelfeuer von YouTube-Propaganda aus meiner Sicht, sondern das war eine wirklich spektakulär verunglückte Kommunikation der Befürworter in und außerhalb des Parlaments. Da ist dieses sehr merkwürdige Video des Europaparlaments zu nennen, das schon viel diskutiert wurde, das einsteigt mit einem Lobbyballon und hups, plötzlich vergisst, dass die Ausnahme für Startups, die der Artikel 13 hat, sich nur auf Unternehmen bezieht, die jünger sind als drei Jahre, weil diese Ausnahmen, die es dort gibt, kumulativ anzusehen sind. Sprich, sobald man über die drei Jahre rüberkommt, unterliegt man den Pflichten von den Artikel 13, also den Upload-Filtern.
Dazu kommen wir gleich noch im Übrigen.
Genau, dazu dann kommen wir gleich nochmal in Extenso. Und dann sagen wir auch nochmal ein paar Mal Upload-Filter. Du hast am Anfang das so ein bisschen umschifft, aber Upload-Filter zu sagen, macht total Spaß.
Gibt dir das ein gutes Gefühl. Ja. Okay.
Upload-Filter. Also, die Upload-Filter müssen die Startups eben beachten, sobald sie älter als 3 Jahre sind. Und das hat Foster dem Video nicht gesagt. Kann man sagen, ja, ist doch egal, hat er vergessen oder ich weiß nicht was. Das hat er nicht vergessen. Das ist die härteste Hürde und die größte Fußangel des ganzen Artikels. Wie auch immer, dieses Video war sehr, 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 sehr problematisch. Kann man sich in Deutschland, glaube ich, nicht vorstellen, dass der Bundestag so etwas macht und auch der Bundesrat nicht. Und dann gab es andere Kommunikation. Ich will jetzt nicht alle nochmal durchkauen, aber viel beleidigende Sachen auch, wo dann also ständig behauptet wird, die Leute seien gesteuert, die Leute hätten keine Ahnung. Und das hat die auf die Straße getrieben. Das hat die wütend gemacht, dass so eine Missachtung der Politik dort durchschimmert. Und ich glaube, das hat einen großen Anteil gehabt.
Und Stichwort Lobbying. Du hast es ja sozusagen auch aus einer anderen Perspektive erlebt. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das seinerzeit im Justizministerium war?
Ja, also Details kann ich natürlich nicht nennen, aber ich kann zumindest den Eindruck schildern, den ich auch jetzt habe, dass viel, viel stärker lobbyiert wird von der rechten Inhaberseite als von der anderen Seite. Also von der Tech-Branche habe ich persönlich keine Ansprachen gehabt. Und im Ministerium damals habe ich auch mitbekommen, wie diese Vorstellung sich perpetuiert hatte, dass man als Kreativindustrie irgendwo hingeht, ist ja eine sehr wichtige Industrie, dritt- oder viertwichtigste in Deutschland, da gibt es immer irgendwie so ein bisschen Unstimmigkeiten zu, aber enorm wichtig für den Standort. Und üblicherweise war es dann so, dass die irgendwo hinging zur Politik und sagte, ja, wir bräuchten jetzt übrigens dies und jenes. Und dann sagte die Politik, okay, alles klar. Weil es keinen Antagonisten gab. Mit den ACTA-Protesten hatte sich das geändert. Da wurden die Nutzer sichtbar. Da wurde sichtbar, dass alles, was man im Internet im Informationsrecht ändert, also in der Gesamtheit von Urheberrecht, Datenschutz und so weiter, dass das alles Auswirkungen hat auf die Kommunikation und damit auf jeden Nutzer. Und da hat sich dann auch die Wahrnehmung im Ministerium geändert. Und ich habe einfach gemerkt, dass ein sehr sehr harsche Ansprachen kamen aus der Kreativbranche. Auch damals wurden dann schon einzelne Künstler, ich sag mal, ein bisschen despektierlich vorgeschickt, bei denen man sich fragt, so warum hast du jetzt eigentlich so eine dezidierte Meinung zu Intermediärhaftung und Urheberrecht? Ziemlich komplexe Sachen. Mehr als ich will mehr, was man ja verstehen kann, kann da eigentlich nicht rüberkommen. Und da wurde auch schon mit allen Mitteln gekämpft. Und das war ein sehr, sehr harscher Wind, während von der anderen Seite relativ wenig kam. Also ich habe jetzt nicht einen Postkasten voll mit Google-Mails und ich habe ja auch nicht jetzt ständig irgendwelche Google-Sprecher oder Lobbyisten in der Tür stehen, die sagen, wie du willst, wir wollen jetzt mal ganz kurz über das Urheberrecht reden. Von der anderen Seite kommt das durchaus.
Gut, das mag sein, also zumal deine Ministeriumserfahrung, die war eben, wie sie war. Ich würde auch durchaus zugeben, dass natürlich vielleicht, sagen wir mal, das Lobbying der Internetkonzerne, von YouTube insbesondere, insoweit es stattfindet, findet es halt auf eine sehr sichtbare Art und Weise statt, nämlich so, dass sie halt die YouTuber losschicken und die da ihre Videos machen und das sieht irgendwie jeder und das ist schrill und das ist laut, wohingegen ich mich tatsächlich auch zu erinnern meine, gelesen zu haben, dass so die Brüsseler Hinterzimmertreffen, die ja aber eben dann natürlich auch in irgendwelchen Transparenzberichten schon aufgeführt werden müssen, überwiegend tatsächlich eher mit der Kreativindustrie stattgefunden haben. Also das würde ich schon konzidieren, aber trotzdem hat sich auch da bei mir der Eindruck festgesetzt, dass die Methoden des Protests teilweise unlauter und hasardeurhaft sind. Also Stichwort beispielsweise, schreib deinen Abgeordneten an. Ist ja eine hübsche Idee, das zu machen. Warum auch nicht? Ist ja ein klassisches Instrument demokratischer Teilhabe. Aber in die Art und Weise, wie es stattgefunden hat, nämlich mit irgendwie, wenn nicht komplett automatisch verschickten, so doch aber zumindest mal absolut mundgerecht und mit Minimalstaufwand zurechtgelegten Mails, dann also der Online, die Netzgemeinde, wie es immer heißt, einfach nur noch mit einem Klick irgendwie an sämtliche Europaabgeordnete schicken musste, mit dem bekannten Ergebnis, dass die literally Zehntausende von den Dingern in ihren Postfächern hatten. Ich weiß nicht, also das kommt mir dann doch ein bisschen wie die Pervertierung eines im Grundsatz natürlich total legitimen Vorgehens vor.
Ja, würde ich dir vollkommen zustimmen. Geht ja auch nach hinten los. Dann sieht man diese Screenshots, wo dann Abgeordnete sagen, guck mal, was bei mir hier los ist. das unterminiert ja im Grunde die Kritik und nimmt ihr die Wirksamkeit. Ich glaube, Julia Reda selbst hat auch mal irgendwo gesagt, schreibt mir lieber selbst einen Brief mit eigenen Formulierungen. Das macht viel mehr Eindruck, als wenn jetzt irgendwie da maschinell was kommt. Ja, da schlagen beide Seiten sicherlich über die Stränge und da gibt es natürlich auch eine gewisse Lust an der Randale. Ne? Darf man wirklich, das will ich überhaupt nicht verneinen. Da macht es auch manchem Spaß, jetzt nochmal extra doll draufzuhauen und alle aufzurufen und sich mal vor eine Masse zu stellen und ins Mikrofon zu blöken. Macht ja auch Spaß. Unterm Strich würde ich sagen, hat das dann mit der inhaltlichen Auseinandersetzung natürlich jetzt nicht mehr so furchtbar viel zu tun.
Ja. Na gut, okay, ich sehe schon, also beispielhaft zu nennen wäre hier übrigens auch noch diese Pledge 2019 Webseite, die das Ganze jetzt auf das Prinzip Telefon überträgt, wo man also sogar mit automatischem Rückrufservice, da kannst du deine Nummer eintragen, dann rufen die so lange einen Abgeordneten deiner Wahl an, bis er rangeht oder sein Büro jedenfalls, und dann kriegst du einen Rückruf von denen. Also es ist schon wirklich sozusagen sehr convenient gemacht, aber es hat echt irgendwie einen Fadenbeigeschmack. Aber okay, gut, da sehe ich ja schon, sind wir ungefähr ähnlicher Auffassung. Insofern lassen wir dieses Thema sofort wie eine heiße Kartoffel wieder fallen.
Genau, mehr Streit.
Mehr Streit, genau. Und ich glaube, mehr Streit verspricht vor allem, und das ist ja auch letztlich das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, und deshalb haben wir es uns bis zum Ende aufgespart, der eigentliche Inhalt des Artikel 13. Und um den zu verstehen, sollte man vielleicht erstmal erklären, wie die Rechtslage bisher ist.
Ja, also bislang gilt Notice Takedown. Die Provider, die Internetanbieter, genießen ein Privileg. Das haben sie sich nicht per Raubzahn unter den Leib gerissen, sondern das haben sie bekommen. Politisch ging das sogar von Deutschland aus. Das heißt, sie haften erstmal nicht für Urheberrechts- und auch Strafrechtsverletzungen auf ihrer Plattform. Klingt erstmal komisch, dient aber dazu, dass so ein Dienst wie Google, wie Facebook, wie aber auch jedes kleine Internetforum überhaupt existieren kann. Man hat damals Erfahrung gemacht, dass das nicht geht. Da gab es Strafvorwürfe gegen einen Manager aus der IT-Branche, weil auf seiner Plattform irgendwo Kinderpornografie lagerte und das Amtsgericht nun erstmal die Achseln zuckte und sagte, ist dann wohl irgendwie strafbar. Das ist natürlich, kann man nicht wollen, und deswegen hat man das Haftungsprivileg eingeführt. Das endet aber dann, sobald eine Plattform Kenntnis hat. Da gibt es ellenlange Rechtsprechung zu, was heißt denn nun Kenntnis? Aber kurzum, wenn ich einen Inhalt gemeldet habe, dann beginnt die Haftung. Dass das nicht so richtig gut funktioniert, immer, das liegt auf der Hand, hat man in Deutschland am Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesehen. Hasskommentare wurden häufig nicht gelöscht, weil das natürlich alles auch mit Personal einhergeht und Kosten einhergeht, und das versuchen Plattformen zu scheuen. Aber das ist die Rechtslage derzeit. Wenn auf YouTube, also urheberrechtswidrig, irgendwas hochgeladen ist, kann der Rechteinhaber hingehen, den Nutzer abmahnen, der es hochgeladen hat, die Plattform anschreiben und sagen, hier, das ist bei euch, nehmt es runter. Und wenn das dann nicht runterkommt oder wieder hochgeladen wird, haftet die Plattform.
Ja, das ist, du sagtest es eben schon, einerseits der praktischen Unmöglichkeit oder zumindest mal großen praktischen Schwierigkeit geschuldet, die schiere Menge an Material zu sichten auf Seiten der Plattformen. Gerade bei YouTube wird da ja immer diese Zahl ventiliert, wie viel Jahre Videomaterial da pro Stunde hochgeladen werden. Ich weiß, also es sind jedenfalls unglaubliche Mengen.
Also die letzte Zeit, die ich im Ohr hatte, waren irgendwie 700-800 Stunden in der Minute.
In der Minute, ja. Also das ist schon also natürlich viel. Irgendwie nachvollziehbar, dass man das nicht alles schon gar nicht manuell irgendwie fortlaufend sichten kann. Und das war ja eben auch genau der Grund dafür, dass in der E-Commerce-Richtlinie dieses Haftungsprivileg vorgesehen ist. Auf der anderen Seite führt es natürlich die Urheber, oder ich sag mal, auf der anderen Seite, es ist jedenfalls keine Selbstverständlichkeit, denn es führt ja eben doch dazu, dass du auf deinen Servern illegale Inhalte bereitstellst, also nicht selber hochlädst, aber sozusagen die Infrastruktur dafür anbietest und erstmal fein raus bist, und dass derjenige, der dadurch geschädigt wird, in die Notwendigkeit gebracht wird, ebenfalls mit einigem Aufwand deine Plattform zu durchsuchen, nach diesen Verstößen dich anzuschreiben, dann zu gucken, ob du auch es tatsächlich auch runternimmst und so. Relativ viel Aufwand. Also so, sagen wir mal, es ist zumindest auch eine, also man kann schon auch verstehen, dass die Kreativbranche das nicht gerade feiert, diesen Zustand.
Ja.
Nun soll er sich ändern.
Das Problem ist eigentlich ein Preisverhandlungsproblem. Deswegen würde ich die Richtlinie auch gerne als YouTube-Richtlinie bezeichnen, die aber halt natürlich krass eine Nebenwirkung hat, weil natürlich niemand reinschreibt, YouTube muss jetzt dies und jenes, sondern man umschreibt das dann mehr oder weniger gut. Und wenn man es weniger gut macht, wie in dieser Richtlinie, dann sind halt auch lauter andere Plattformen mit betroffen. Aber eigentlich geht es darum, dass die Musikindustrie in YouTube so eine Art illegales kleines Radio sieht. Ja, das steht da rum und da kommt Musik raus und die Musikindustrie kratzt sich am Kopf und sagt, wie kriegen wir das da weg? YouTube sagt, ja, wir würden schon was bezahlen. Immerhin ist hier Musik drauf, wissen wir ja auch. Vielleicht habt ihr aber Lust, dass die da drauf ist und ein bisschen was von den Werbeeinnahmen bekommen und so. Und die einigen sich jetzt nicht auf einen Preis. Die haben sich geeinigt vor kurzem, aber YouTube hat das, glaube ich, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gemacht, weil sie natürlich auch ihre juristischen Frontlinien halten wollen. Jedenfalls, der Preis ist nicht angemessen. Die Musikindustrie sagt, das muss viel mehr sein. Spotify zahlt immerhin mehr. Das behaupten die jedenfalls. Ich kann das nur eingeschränkt überprüfen. Aber Spotify ist ja im Gegensatz zu YouTube ein ganz normaler Anbieter. Spotify schmeißt sich Musik auf die Server und sagt, hier, streamt und zahlt dafür so und so viel Euro. YouTube hingegen sagt, wir machen gar nichts. Wir haben zwar unsere YouTube Music, gut, gibt, soweit ich weiß, kein Mensch hin, bezahlt keiner Geld für. Aber wir haben halt diese Plattform, da laden manche Leute Musik hoch. Musikindustrie, ihr könnt euch gerne beteiligen, wenn ihr Lust habt. Und die Musikindustrie, die Plattenfirmen und auch die Künstler selbst sagen natürlich zu Recht, wir dürften doch wohl entscheiden, ob da Musik gespielt wird oder nicht. Und das ist, glaube ich, das, was viele Musiker auch total auf die Palme bringt, dass YouTube halt da sitzt und sagt, wir können ja auch nichts dafür, das ist jetzt halt hier, komm, kriegst Geld, wenn du willst. Aber die Künstler wollen halt sagen, nee, du kriegst es halt gar nicht. Und das ist der Konflikt. Und wenn YouTube jetzt einen angemessenen Preis zahlen würde, hätten wir dieses ganze Gesetz nicht. Und das darf man, glaube ich, bei der Debatte nicht vergessen.
Ja, am Ende des Tages sind es natürlich immer irgendwie auch ökonomische Interessen, die sowas überhaupt erstmal in Gang setzen. Um jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen, sollten wir vielleicht nochmal sagen, was der Artikel 13 nun vorsieht. Also er sieht erstmal zum einen vor, dass Online-Content-Sharing-Service-Provider, ziemlich langer Begriff, wenn ich das richtig überblicke, in allen Fällen sich um Lizenzen bemühen sollen. Das ist eine etwas nebulöse Formulierung zugegebenermaßen, weil man nicht so genau weiß, was das eigentlich heißt. Also gegenüber wem? Gegenüber jedem einzelnen Künstler? Gegenüber den Verwertungsgesellschaften? Gegenüber welchen Verwertungsgesellschaften? Und was heißt eigentlich bemühen? Also wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne eine Lizenz, ich zahle euch 23 Cent und die sagen, nee, wir hatten mehr so an 80 Millionen gedacht, und dann sage ich, okay, gut, Verhandlung beendet, ist das dann schon ein Bemühen? Also da ist manches offen, aber die Grundidee, da kann man jetzt natürlich auch wieder einwenden, gut, es wird in nationales Recht umgesetzt und so, da kann man auch noch Dinge konkretisieren. Aber die Grundidee ist ja doch, glaube ich, eigentlich ganz vernünftig, nämlich, dass man sagt, Plattformen, auf denen User regelmäßig urheberrechtlich geschützten Content hochladen und natürlich nicht von ihrem eigenen Urheberrecht geschützt, das wäre ja egal, sondern eben, wo Urheberrechte Dritter tangiert sind, wo das also mit einer gewissen Regelmäßigkeit und einer gewissen Systematik passiert, da wäre es in einem ersten Schritt doch für alle Seiten irgendwie erfreulich, wenn man einfach eine Lizenzvereinbarung schließen könnte und deshalb gibt es halt diese Pflicht.
Beginnen wir doch mal ganz juristisch bei der Definition. Das wird gerne übersehen in der Debatte, aber die ist wichtig. In Artikel 2 ist sie, glaube ich, drin, Absatz 5, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich nur jedem, der jetzt zuhört, mal empfehlen, da mal reinzugucken. Da gibt es nämlich eine neue, ganz neue Kategorie von Internet-Provider. Das ist keine Kleinigkeit. Und die zielt ab auf Informationsdienste, deren Hauptzweck es sei, urheberrechtlich geschützte Werke zu speichern und zu veröffentlichen. Damit ist nicht gemeint, urheberrechtlich geschützte Werke von anderen Leuten, sondern allgemein. Das heißt, die Tatsache, dass das Video, das ich hochlade, auch urheberrechtlich geschützt ist, egal ob es mir gehört oder jemandem anders, reicht schon aus, dass man unter diese neue Definition drunter fällt. Und ich gebe dir völlig recht, dass sie eine Plattform, die weiß, dass viel Musik dort ist, Lizenzen zu einem vernünftigen Preis abschließen soll, unbestritten. Das sollte so sein, weil sonst kommen wir natürlich in einen Bereich, in dem sich eine Plattform wirklich hinter den Haftungsprivilegien versteckt. Das ist so ein bisschen auch der Vorwurf in Camouflage, der sich in dieser ganzen Direktive, dieser ganzen Richtlinie verbirgt, dass YouTube sozusagen eigentlich eine Musikbox ist, aber sich hinter den Haftungsprivilegien versteckt. Ich verstehe den Vorwurf auch, aber er übersieht vollkommen, dass YouTube auch zu einem gigantischen Anteil überhaupt keinen nicht als Jukebox dient, nicht irgendwie als Musikhördienst benutzt wird, sondern für Tutorials, für Vlogging, für irgendwelche Influencer, die irgendwelche Urlaubsreisen machen und der Teufel weiß es. All diese Videos enthalten urheberrechtlich geschützte Materialien, teils von den Hochladern, teilweise von anderen Künstlern, wenn zum Beispiel einfach nur ein Foto hoch gezeigt wird in einem, zum Beispiel einem Fototutorial. Ich gucke ja furchtbar gerne diese Fototutorials. Da wird immer mal ein Foto hochgezeigt von Robert Capa oder sonst wem. Guck mal hier so und so, da sind die Schattenverläufe. Plötzlich ist da ein urheberrechtlich geschütztes Werk zusätzlich zu dem Film an sich in dem Video zu sehen. Und das alles ist dann eben auch betroffen. Und deswegen halte ich es für verkürzt zu sagen, YouTube ist einfach nur eine Jukebox und die sollen endlich ihren Preis bezahlen.
Da würde ich auch in der Tat mitgehen, wo ich ein bisschen die Stirn in Falten lege, ist, wenn du sagst, Artikel 2 Absatz 5, das ist in der Tat eine sehr zentrale Definition, was denn ein Online-Content-Sharing-Service-Provider sein soll. Denn nur wenn man ein solcher ist, ist man dann eben vom Artikel 13 betroffen. Und du sagst, Artikel 2 Absatz 5, die Definition beschränkt das eben nicht auf Plattformen, wo urheberrechtlich geschützte Werke Dritter hochgeladen werden, sondern auch auf solche, wo die User selber das Urheberrecht halten. Dem Wortlaut nach, ja, stimmt, aber ich weiß nicht, ob eine sinnvolle erstens Umsetzung in nationales Recht und zweitens Interpretation durch Gerichte das wirklich mitgehen würde. Also in der Praxis hat man natürlich diese Mischformen, wie du gerade sagst. Wenn ich natürlich das Videotutorial habe, da habe erstmal ich das Urheberrecht dran, als derjenige, der es erstellt hat, aber wenn ich da jetzt natürlich das Foto von irgendeinem bekannten Fotograf einbinde, dann hat natürlich insoweit er das Urheberrecht. Wenn das jetzt halt strukturell so ist, und so ist es ja auf YouTube, dass es häufig so ein Mischmasch ist, dann ist man sicherlich auch von Artikel 2 Absatz 5 erfasst. Wenn man jetzt aber tatsächlich eine Plattform ist, wo wirklich nur User-Generated Content hochgeladen wird und nur die User selber das Urheberrecht halten oder fast nur bis auf ganz, ganz wenige Ausreißer, dann weiß ich schon nicht, ob das überhaupt erfasst wäre, weil welchen Sinn sollte das denn haben? Das wäre einfach total absurd.
Also, genau, danke, ja. Aber guck mal in den zweiten Absatz rein. Da ist ja sogar die Wikipedia ausdrücklich ausgenommen. Schon das zeigt ja, wie unglaublich breit der erste Absatz ist, wenn du so eine Ausnahme da reinschreiben musst. Also jedes Gericht, das versucht, sich daran irgendwie vorbeizuschlängeln und zu sagen, so, naja, dieser Foto-Upload-Dienst für die Foto-Community oder für irgendwelche Hobby-Fotografen, das sei jetzt irgendwie, also nehmen wir mal Flickr zum Beispiel, Flickr fällt hundertprozentig unter diese Plattform runter. Auch wenn da, meiner Meinung nach, kaum fremde Fotos hochgeladen werden. Passiert im Promille-Bereich vielleicht mal. Habe ich aber bislang in meiner ganzen Nutzungsphase dort, glaube ich, kein einziges Mal gesehen, jedenfalls nicht bewusst. Also da nimmt jetzt keiner Werke von Steve McCurry und sagt, guck mal, ich war in Afghanistan. Das macht da kein Mensch. Trotzdem fallen die ganz sicher darunter. Da wird man mit leben müssen. Und dann sind wir eben schon in Absurdistan.
Naja, also das unterstreicht eine Tendenz, von der ich fürchte, dass wir sie hier zum ersten, aber nicht zum letzten Mal gleich erleben werden, der Kritiker dieser Richtlinie, nämlich alle, sagen wir mal, der rechtlichen Interpretation etwas offenen Teile immer in der maximal negativen Weise auszulegen und dann gelangt man in der Tat zu relativ dystopischen Szenarien. Aber ich habe da ja doch immer noch so ein gewisses Grundvertrauen in die Vernunft der nationalen Gesetzgeber und der Gerichte, dass sie halt irgendwie so ein bisschen den Geist erfassen, und der Geist scheint mir eben zu sein, dass solche Plattformen betroffen sein sollen, die entweder komplett fremdes Urheberrecht ausbeuten, gut, aber das ist ehrlich gesagt sowieso egal, weil die sind auch nach heutigem Recht unproblematisch irgendwie illegal, also regelrechte File-Sharing-Gegner, oder aber natürlich vor allem solche, wo schon User-Generated Content hochgeladen wird, aber wo es so ein bisschen im Geschäftsmodell mit drinsteckt und zumindest billigend in Kauf genommen wird von der Plattform, dass da immer wieder auch fremde Urheberrechte mit verletzt werden. Das scheint mir doch das zu sein, worum es eigentlich gehen soll.
Also wenn ich jetzt EuGH wäre und da wird dieses Ding, wenn es denn verabschiedet wird, hundertprozentig landen, dann würde ich auch sagen, so ja, da war ja wohl was anderes gemeint. Eine Definition wie, keine Ahnung, ein Dienst, der andere etablierte Internetdienste ersetzen kann, soll oder das Potenzial hat. Ja, also YouTube ist ja so ein bisschen wie Spotify. Das ist ja das, was die Musikindustrie beklagt. Sie will ja gerne über Spotify ihr Geld verdienen, aber nicht über YouTube. Aber die Kids sagen natürlich, wieso soll ich denn Spotify bezahlen? Kids, Gott, so alt bin ich halt. Also die jungen Leute, die sagen halt, ich kann doch jetzt einfach YouTube anschmeißen und dann habe ich doch auch alles, was Spotify mir bietet. Das ist ja der Haken. Das hätte man reinschreiben können. Und wenn ich jetzt EuGH wäre, dann würde ich sagen, dieses ganze Kuddelmuddel und diese Rechtsunsicherheit und der Betroffenheit der Meinungsfreiheit und der Informationsfreiheit leitet mich zu dem Schluss, dass dieses Ding nichtig ist. Dafür gibt es ja auch noch lauter andere Anhaltspunkte. Nun ist der EuGH natürlich traditionell anders drauf. Der sagt ja eigentlich immer Urheberrecht, Urheberrecht, Urheberrecht. Muss alles durchgesetzt werden, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber tatsächlich juristisch halte ich es für gut möglich, dass diese Richtlinie schlicht und einfach nichtig ist, wenn sie verabschiedet wird.
Gut, gehen wir mal einen Schritt weiter. Das war ja jetzt wirklich überhaupt erstmal die Definition des Begriffs Online Content Sharing Service Provider und ein solcher muss man sein, um vom Artikel 13 betroffen zu sein. Dann fächert sich das ja alles aber noch, also und eigentlich alle diese Online Content Sharing Service Provider müssen sich eben, das haben wir gerade auch schon gesagt, bemühen, irgendwie Lizenzen zu erwerben. Wie dann diese Pflicht zum Bemühen, was das konkret bedeutet, wie die ausgestaltet ist und so, das ja, wird hoffentlich vielleicht schon in der Umsetzung in deutsches Recht irgendwie ein bisschen spezifischer gefasst oder sonst werden es halt irgendwann die Gerichte klarstellen müssen. Und dann so, und für manche Online-Content-Sharing-Service-Provider hat es damit auch schon sein Bewenden, nämlich für solche, die weniger als, ich meine, 10 Millionen Jahresumsatz und so viele Millionen Nutzer haben und die, das wirst du jetzt sicherlich gleich triumphierend anmerken, auch erst jünger als 3 Jahre sind. Und in der Tat, dieser letzte Punkt und diese Anforderungen sind tatsächlich kumulativ. Da sind natürlich viele raus. Also es gibt ja schon viele Startups, die sind halt älter als 3 Jahre, aber trotzdem relativ klein. Und die sind dann auch von den weitergehenden Pflichten, zu denen wir gleich kommen, des Artikels 13 betroffen.
Ja, genau. Also ich muss gar nicht triumphierend heulen. Du hast ja die 3 Jahre erwähnt, damit bin ich ja schon zufrieden.
Okay. Genau. Und dann und eben also diese, die dann von den weitergehenden Pflichten betroffen sind, was müssen die noch machen? Für die gilt eben nicht mehr das eingangs beschriebene Haftungsprivileg, das dieses Notice and Takedown vorsieht, sondern für die gilt jetzt, dass sie, wie heißt es noch gleich, best efforts machen müssen in accordance with high industry standards of professional diligence, also sozusagen alles tun, mehr oder weniger, in was halt ein ordentlicher, umsichtiger Geschäftsmann innerhalb dieser Branche so tun würde, um schon im Vorfeld zu vermeiden, dass urheberrechtlich geschützte Werke Dritter, für die man keine Lizenzen gekauft hat, wenn man Lizenzen gekauft hat, ist natürlich fein, hochgeladen werden. Und da sagen die Kritiker, da gibt es nur einen Weg, dass dieser Pflicht nachzukommen und dieser Weg sind Upload-Filter und die sind das Werk des Teufels in Person.
Genau. Und du hast jetzt aber einen Punkt ganz wichtigen unterschlagen. Das ist nicht so, dass die Richtlinie sagt, jetzt müsst ihr irgendwie Best Efforts machen. Die Richtlinie sagt zuallererst, das Haftungsprivileg ist weg und ihr haftet jetzt für alle unerlaubten Kommunikationsakte. Also das ist ja der große Überbegriff für ja, jegliche Art von Kommunikation draußen. Für die, das ist die Haftung. Und dann kommt dieses Wort unless. Also ich muss selbst dann das tun, um diese Haftung wieder zu beseitigen. Und dann gebe ich dir recht, dann gibt es diese ganzen Best Efforts, wo auch unklar ist, was heißt das jetzt genau, aber also dieses Argument, es ist unklar, was es genau heißt, ja, das stimmt oft, stimmt aber leider auch ein Stück weit bei jedem Gesetz, deswegen würde ich da jetzt gar nicht so ein Riesengewicht drauflegen, sondern eher tatsächlich auf die Upload-Filter, sagen wir es bitte beim Wort, Upload-Filter, die sind halt
das
Problem.
Wenn du es noch ein paar Mal sagst, musst du dir eine Zigarette anstecken, ich mache mir ein bisschen Sorgen.
Es macht wirklich Spaß, du solltest es probieren. Also, selbst die Bundesregierung macht das ja inzwischen, weil die auch nicht Upload-Filter sagt, die sagt dann jetzt Identifizierungsmechanismus, also da gibt es so diverse blumige Umschreibungen, aber was ist denn ein Upload-Filter? Ein computergestütztes Programm, was dabei hilft, einen Inhalt zu identifizieren mit dem Ziel, den nicht auf die Plattform zu lassen, um der, siehe Schritt 1, den ich vorhin erwähnt habe, dieser harten Haftung dann zu entgehen. Und das wird dann tatsächlich so weit kommen und es gibt ja auch, will ich jetzt gleich sozusagen mit dazu sagen, noch eine Verhältnismäßigkeitsanordnung, die dann, ich glaube, Größe des Dienstes und Art der Verwendung und sowas alles mit einbeziehen soll, sodass man sagen kann, ja, der Upload-Filter muss bei YouTube strenger sein als, ich weiß nicht, bei irgendeinem Forum wahrscheinlich. Da gibt es jede Menge Dynamik, aber der Grundsatz ist, und das ist das große Problem, und das große Problem ergibt sich auch aus diesen Zitatrechten, da würde ich jetzt am liebsten gleich sofort hinspringen, denn die ganzen urheberrechtlichen Schranken, die es ja gibt, Zitatrecht, Parodie und so weiter, die sind jetzt auch in der Richtlinie ausdrücklich genannt, das ist ja schön, gibt auch immer wieder Gesetzesprojekte, die solche Kleinigkeiten vergessen, aber das Problem ist, es ist unter Vorbehalt. Diese ganze Umkehr, dieses ganze Verboten ist erstmal, es sei denn, setzt sich hier fort. Das heißt, ich muss erstmal mit dem Informationsdienst diskutieren, dass meine Satire total super ist und die muss jetzt sofort online, weil auch wenn da urheberrechtliche Werke drin erkannt wurden durch den Upload-Filter, sei es, weil es Satire ist, sei es, weil der Upload-Filter sowieso gesponnen hat und das Bild habe ich selbst gemalt und nicht irgendwie ein Künstler, der da gerade unterwegs ist und das, die Daten dieses Bildes in den Upload-Filter eingespeist hat. Und das ist das Problem. Und da habe ich tatsächlich ein großes Problem mit, weil der Preis, den wir dafür zahlen, diese Filter schärfer auszubreiten und vor allen Dingen flächendeckend anzuwenden, der ist meiner Ansicht nach zu hoch für das bezweckte Ziel.
Jetzt hätte ich erstmal einen grundsätzlichen und dann noch ein paar spezifische Einwände. Der grundsätzliche Einwand lautet, dass Artikel 13 Absatz 7 ja sagt, the application of the provisions in this article shall not lead to any general monitoring obligation. Also es soll keine allgemeine Überwachungspflicht eingeführt werden.
Genau.
Was ist denn eine allgemeine Überwachungspflicht, wenn sie nicht ein Upload-Filter ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Den Satz mussten Sie im Grunde in die Richtlinie reinschreiben, wenn nicht die E-Commerce-Richtlinie sozusagen komplett zum Teufel geschickt werden sollte. Denn dort steht ja in Erwägungsgrund, oh Gott, ich habe den so oft zitiert, ich glaube, ich weiß, es ist 40, was mit 4, glaube ich. Das ist ein wichtiger Erwägungsgrund, in dem eben drinsteht, eine Vorabüberwachung soll nicht kommen. Mhm. Und das ist im Grunde ja auch der Kern des Streits so ein Stück weit. Wir haben jetzt gerade dieses Zitat von Axel Voss gehabt, dass er irgendwie sagt, so, naja, eigentlich müsste YouTube weg oder könnte weg oder so ähnlich hat er sich ja ausgedrückt. Im Grunde streiten wir darüber, ob die Entscheidung von 1999 und 2000 und 2001 irgendwie diesen Plattformprivilegien zu geben, ob die noch gut ist oder ob wir das sein lassen sollen, ob nicht doch alle überwachen sollen, ob man nicht doch darauf verzichten soll, diese ganzen kleinen Plattformen zu haben. Das spiegelt sich hier wieder. Tatsächlich, wenn man jetzt sagt, General Monitoring sei Upload-Filter, was man ja behaupten könnte, dann wäre die Richtlinie perplex und insofern unwirksam. Was, glaube ich, gemeint ist, ist, dass die Upload-Filter sich darauf beziehen sollen, was an urheberrechtlichen Werken drauf ist, aber jetzt nicht sozusagen, ja, ich weiß nicht genau, eine künstliche Intelligenz komplett den ganzen Inhalt überwachen soll oder so etwas, was kein Mensch wirklich vorhat. Also für mich ist es ein kleines Entschuldigungsschreiben an den EuGH, der da irgendwann drauf blickt. Aber genau verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Was ist denn deine Interpretation?
Ja, ich stehe da ähnlich ratlos davor wie du, allerdings mit einem kleinen Unterschied im Detail, nämlich dass das weiterhin aufrechterhaltene Verbot der General Monitoring Obligation ausdrücklich da drin steht, wohingegen die Anordnung von Upload-Filtern da eben nicht ausdrücklich drin steht, sondern da steht nur Best Efforts und die Kritiker sind sich zwar alle einig, dass Best Efforts nichts anderes bedeuten könne als Upload-Filter, aber da muss ich halt gerade widersprechen, weil ich sage, wir haben hier das explizite Verbot von General Monitoring. Ich sehe nicht, was General Monitoring sein soll, wenn nicht gerade Upload-Filter. Okay. Und somit müssen diese Best Efforts halt was anderes meinen. Jetzt kann man natürlich die quasi spiegelbildliche Frage anschließen, was sollen denn dann noch Best Efforts sein, wenn nicht Upload-Filter? Ja, genau. Fair enough, in der Tat, die Frage kann man stellen, aber da könnte man natürlich, also ich meine, da fielen mir schon noch Dinge ein, die sind zwar nicht besonders wirkmächtig, aber möglich, also angefangen damit, dass man zum Beispiel Nutzer, wenn sie ihren Kram da hochladen, schon selbst vorselektieren lässt, was sie denn meinen, wie die Lage da wäre, also zum Beispiel, ich habe ein Mashup erstellt, also natürlich werden die das nicht immer rechtlich akkurat beurteilen können, aber zumindest kann man ja mal schon mal so ein Menü-Vorauswahl anbieten und dann kann man halt, wenn ein Nutzer angibt, hier ist auch fremdes Material Dritter drin, aber ich bin der Meinung, dass das aus folgenden Gründen hier erlaubt ist, könnte man dann zum Beispiel einen Menschen drauf gucken lassen. Das könnten ja zum Beispiel auch Best Efforts sein.
Ja, okay. 700, 800 Stunden in der Minute.
Ja, ist dann halt schwierig, aber dann kann man natürlich auch sagen, gut, General Monitoring geht nicht, Best Efforts sind halt insofern unzumutbar, dann sind die Best Efforts halt in diesem Fall nichts zu tun. Also, weißt du, könnte ja auch sein. Also ich sehe diese Auslegung nicht so zwingen, dass das auf Upload-Filter hinauslaufen muss.
Okay, fair enough. Das finde ich interessant. Dann wäre natürlich die Frage, was bringt die Richtlinie? Weil dann würde YouTube ja sagen, gut, wir haben jetzt alles gemacht. Wenn wir alle 800 Stunden, die pro Minute da hochgeladen werden, händisch irgendwie überprüfen sollen, oder nehmen wir mal an, 10% davon stützen sich jetzt auf irgendeine Schranke, einfach mal aus dem Luftgegriffen, 10%, dann sind es ja immer noch unglaubliche Massen von Menschen, die man dafür bräuchte, zumal Urheberrecht und Zitatschranke und Parodie und so weiter, das sind sehr schwierige Sachen, da kann man halt auch nicht irgendwen jetzt hinsetzen, sondern das muss mindestens juristisch vorgeschultes Personal sein, alles klar. Dann kann YouTuber sagen, ja, das ist so teuer, dann müssen wir den Laden dicht machen. Das widerstrebt ja auch dem EU-Europarecht. Gerade diese erstickende Wirkung soll ja eigentlich kein Gesetz haben. So war ja die Idee der E-Commerce-Richtlinie. Und so würde man es wahrscheinlich auch aus der Verfassung herauslesen müssen, bis zu einem gewissen Grad, dass man sagt, so, also es kann nicht sein, dass der Gesetzgeber einfach Sachen erstickt, dann kann er sie auch gleich schlicht verbieten. Ja, was passiert denn dann? Dann sagt YouTube, ja, das war's jetzt, fertig, und zahlt weiterhin nicht. Also dann ist dieser Erfolg, der angestrebt wurde mit den Lizenzvereinbarungen, der wird dann wahrscheinlich auch nicht erreicht.
Naja, okay, es könnte aber beispielsweise auch sein, dass man sagt, und also was Best Efforts sind übrigens, das wird man sicherlich nicht allgemein beantworten können, sondern das wird sehr stark auf die konkrete Plattform ankommen. Was für eine Art von Content hostet die, wie leicht oder schwer ist es, diesen Content irgendwie algorithmisch zu durchkämmen, wie viel geht da hoch, wie groß, wie viel Manpower hat die etc. Das wird man also nicht in einem Satz für alle Plattformen beantworten können. Aber klar, YouTube ist natürlich insofern ein bisschen der Hardcase, als dass die schiere Masse an Content so gewaltig ist. Aber sagen wir mal, mit einer Kombination aus User selektiert schon mal vor, dann könnte man ja in einem zweiten Schritt einen Algorithmus ranlassen und alles, was der Algorithmus, also insoweit in der Tat der Upload, ja, ich will es nicht, sagen wir mal, der Upload-Vorfilter, nennen wir es doch mal so, als problematisch flaggt, das geht dann halt in einem dritten Schritt nochmal an einen Menschen, der sich das anschaut. Und ja gut, das ist dann wahrscheinlich immer noch recht viel bei der Masse an Content auf YouTube, aber dann kann man halt auch sagen, jo Leute, okay, aber ich meine, ihr seid jetzt auch wirklich kein ganz kleiner Laden und ihr verdient ein Schweinegeld damit und euer Geschäftsmodell incentiviert es nun mal auch einfach, Urheberrechtsdritter zu verletzen und das ist halt der Preis, den ihr zahlen müsst. Und ich weiß nicht, ob das so schlimm wäre. Und ich weiß auch nicht, ob man deshalb jetzt unterstellen kann, dass dann jede kleine private Foto-Community, von denen, an die würden ja ganz andere Maßstäbe angelegt werden. Das wird ja auch an vielen Stellen betont, dass es natürlich immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss, dass natürlich legitime Formen der Nutzung nicht unterdrückt werden dürfen und so. Und also ich gehe da einfach nicht mit bei dieser Prognose, dass dann jede Seite irgendwie nur den absolut besten von Google programmierten 100 Millionen Dollar teuren Filter, der aber leider trotzdem scheiße ist und viel zu viel sperrt, anwenden darf und das und nichts anderes können die Best Efforts sein, die da gemeint sind. Da gibt es einfach etliche Stellen in dem Artikel 13, die in eine gegenteilige Richtung weisen.
Ja, also man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, muss jetzt so sein, weil die Rechtsverletzungen sind eben nun mal so. Ich hätte mir dann eine aufrichtigere Gesetzgebung gewünscht und kann auch irgendwie einfach versuchen, das Geschäftsmodell von YouTube generell zu verändern und zu sagen, Geist, das mit den Tutorials ist total lustig, aber das mit den Musikvideos hört jetzt auf, wir verbieten es. Mhm. Gab es schon früher Ansätze, Host-Provider zum Beispiel zu spezifizieren, da gab es ja eine ähnliche Durchmischung. Ne? Also Mega-Upload und Rapid-Share waren eben auch irgendwie nicht dasselbe wie jetzt Dropbox oder G-Drive, auch wenn die beide für dieselben Dinge benutzt werden können und auch benutzt werden, aber es gab eben doch unterschiedliche Kundenstämme. Auch ein unendlicher Kopfschmerz, das auseinander zu dividieren durch ein Gesetz, was dann auch irgendwie länger hält als 3 Monate. Aber das wäre dann irgendwie ehrlicher gewesen. So sehe ich eben die Gefahr, dass wir so eine Art Superverkruster kriegen. Ähnlich wie bei der DSGVO, da wird also alles erstmal verbürokratisiert im Netz. Ich traue mir zu, jetzt ein bisschen pauschaler zu werden. Jedes Unternehmen, das
ich
also
traue dir das auch zu.
oder? Also jedes Unternehmen jedenfalls wird künftig also noch einen weiteren Regelungskatalog vor Augen nehmen müssen, zum Anwalt rennen müssen, etc. Und das sind ja nicht wenige. Es ist ja, also diese Richtlinie umfasst ja wirklich praktisch alles.
Kein rechtsfreier Raum, lieber Hendrik.
Ja, so das Internet ist kein halt rechtsfreier Raum. Ich habe darauf gewartet. Das ist jetzt wirklich aber der Moment, an dem Schnaps fällig wäre, wenn dieser Satz fällt. Ja. Also das Internet ist kein rechtsfreier Raum, völlig richtig. Dann muss man das eben machen, hinnehmen, sich dann aber bitte auch nicht mehr vor die Mikrofone stellen und was von großen Unternehmertum im Internet und vor allen Dingen in den Plattformen faseln, denn das passiert ja immer noch. Ne? Also das, obwohl in der EU ja die Plattform praktisch irgendwie gefühlt jeder aufgegeben hat und gesagt hat, dass mit YouTube und Google wird hier eh nichts mehr in der EU, jetzt können wir die Schleusen öffnen und die Regulierung übers Land schwappen lassen, was ja teilweise sogar offen dort geäußert wird. Das ist eine gefährliche Rechnung, die dort aufgemacht wird, weil auf der anderen Seite hört man dann von Altmaier und Konsorten, dass wir doch auch gerne Plattformen haben wollen. Es schließen sich alle Nachlagen irgendwelche Unternehmen zusammen, um große Plattformprojekte jetzt aber auch endlich mal auf die Beine zu kriegen. Ja, das wird natürlich jetzt nichts mehr, wenn man ein Gesetz auf die Beine stellt, was jedem Startup einen riesen Kopfschmerz aufbürdet, dass irgendwie älter als 3 Jahre werden möchte. Und das ist das, was letztendlich hier schon passiert. Jedes Startup muss sich ja zumindest, selbst wenn du sagst, billigere Uploadfilter gehen auch, händische Prüfung wird keins machen, weil sobald du händische Prüfung hast, skaliert das Geschäftsmodell nicht genug und dann kannst du das gleich sein lassen. Sondern die Idee ist ja immer, möglichst viel dem Computer zu überlassen. Und das wird dann dort gerade mit immer besseren Filtern, natürlich auch der Fall sein. Das heißt, jeder wird sich dann einen Rechtsanwalt suchen, den Consultant an Bord holen, der dann sagt, welchen Upload-Filter brauche ich denn jetzt hier für meine Foto-Community oder für mein Kurzvideo-Klon, bei dem die Leute irgendwie zu Musik irgendwelche Grimassen machen können. TikTok zum Beispiel, keine Ahnung, ob das Modell überhaupt funktionieren würde unter dieser neuen Richtlinie. Kann man TikTok auch furchtbar doof finden, aber es ist nun mal etwas, was gerade von Jugendlichen umfangreich
für
Kommunikation benutzt. TikTok.
Ich bin raus, ich bin auch zu alt.
TikTok. TikTok ist eine riesige Kurzvideo-Plattform aus China, glaube ich, die erlaubt dir, ja, kurze Videos zu zeigen und wird wohl viel benutzt, Karaoke sozusagen, so karaokeartig zu Musik irgendwie okay. Was zu machen. Es ist sehr, sehr verrückt. Ich habe da einmal kurz reingeguckt und bin dann auch deutlich zu alt und
ach komm, du hast ja diesen TikToker-Karriere vor dir, ich sehe es.
Ja, vielleicht kommt das noch. Aber jedenfalls hat das auch sehr viel mit Musik zu tun, ist furchtbar beliebt, wächst erstaunlich stark und also unbedingt angucken, TikTok, sehr interessant, was da gerade passiert. Und das sind ja alles Ausdrucksformen, die sind alle grundrechtlich geschützt. Ja, so albern man das finden mag, auch wenn ich mir jetzt irgendwelche Katzenohren bei Snapchat aufsetze, das ist alles Ausdruck meiner Persönlichkeit und grundrechtlich geschützt. Das darf man nicht verniedlichen, denke ich, sondern das muss man im Auge behalten. Und dann kann man sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, der Preis ist nicht hoch, ist angemessen, das müssen wir jetzt hinnehmen. Aber dann bitte auch eben nicht wünschen, dass solche Sachen aus Deutschland kommen oder aus Europa, weil dann kommen sie nicht von hier. Dann
ja, ich weiß halt, aber irgendwie bei all dem, was du da vorträgst, das ergibt natürlich einerseits so eine ganz hübsche Geschichtserzählung, aber andererseits neige ich auch ein bisschen dazu zu sagen, Pech gehabt. Also ich finde, es ist nicht so viel erwartet zu sagen, ja, einerseits wollen wir gerne natürlich die deutsche Wirtschaft in einem zweifellos sehr wichtigen Feld voranbringen und andererseits aber gleichzeitig auch gewisse Standards der Rechtswahrung beachten. Also ebenfalls sehr förderlich für unseren Wirtschaftsstandort wäre zweifelsfrei auch die Wiedereinführung von Kinderarbeit oder etlichen anderen Dingen sozusagen. Also klar, je niedriger wir da die Latte legen, desto leichter haben es Gründer. Gewiss, aber irgendwie, das kann ja jetzt auch nicht die allein ausschlaggebende Erwägung sein und ich weiß auch nicht, ob das dann sozusagen jede Äußerung von Altmaier und Konsorten direkt so vollkommen irgendwie doppelzüngig oder widersprüchlich macht. Also man kann schon auf Regulierung dringen und trotzdem hoffen, dass man hier vom Boden kommt. Klammer auf, wird man halt wahrscheinlich nicht, Klammer zu, aber das hat auch noch etliche weitere Gründe. Also ich weiß nicht, wenn man sagt, das Regelungsziel der DSGVO oder das Regelungsziel des Artikels 13 ist legitim und es ist sozusagen, um es jetzt mal untechnisch zu formulieren, gerecht, was da erreicht werden soll, dann finde ich es tendenziell eher schwierig, dagegen zu argumentieren mit dem Argument, ja, ist aber schlecht für die Wirtschaft.
Naja, klar, natürlich, es ist eine Wertentscheidung. Das ist ja der Grund, warum Kritiker der Urheberrechtsrichtlinie sagen, dass diese Regeln alte Geschäftsmodelle konservieren sollen. Genau das ist letztendlich das, was man dann macht. Man sagt, wir haben jetzt hier eine Kreativindustrie, die ist etabliert. Das sind ja übrigens auch alles Verwerter. Das heißt, es ist auch eine gewisse ökonomische Konkurrenz zwischen klassischen Verwertern, sprich Plattenverlagen und neuartigen Verwertern wie jetzt Google bzw. YouTube, kann man natürlich sagen, so, wir wollen die Alten schützen. Ja, kann man machen und kann man auch sagen, der Preis ist angemessen. Wie gesagt, letztendlich ist es eine Wertungsentscheidung. Für mich überwiegt tatsächlich die Kritik, was ich jetzt nicht unbedingt gerade, also mit der Startup-Wirtschaft auch begründen würde, weil es ist schon etwas toxisch, wenn man wie ein Gesetz nach dem anderen hier in die Welt setzt, was Informationstechnologie in ein enges Paragraphengeflecht einzäunt. Für mich überwiegen aber tatsächlich die eher Metakritik, dass man sagt, wenn wir diese Upload-Filter jetzt gesetzlich adeln, und meiner Ansicht nach tut man das, weil die Best Efforts meiner Ansicht nach in den allermeisten Fällen eben doch auf Upload-Filter hinauslaufen, dann verfestigt man den Gedanken, dass Kommunikation im Internet unter Vorbehalt steht. Und das ist eigentlich im ganzen Kern der Grund, warum ich das Gesetzesvorhaben beunruhigt.
Ja, und ich glaube, das schlägt den Bogen zu vielleicht auch dem letzten Punkt und dann können wir auch friedlich auseinandergehen. Können wir uns darauf einigen, dass das Wort Zensurmaschinen zur Beschreibung dessen, was da kommt, Käse ist, oder müssen wir das jetzt ausfechten?
Also ich habe einen Kompromissvorschlag, ich kann ihn ja mal unterbreiten, mal gucken, was du dazu sagst. Also Zensur ist ja an sich erstmal durch den Staat eine Vorlagepflicht für intellektuelle Inhalte, jetzt mal völlig untechnisch gesprochen. Ja. Und das Problem, warum man das verbietet, warum das Grundgesetz das ausschließt, ist ja, dass man nicht möchte, dass im Dunkeln sozusagen entschieden wird, was gesagt werden darf und was nicht, ohne dass es jemand überprüfen kann. Das ist ja im Kern die Idee. Deswegen darf man ja auch rechtswidrige Sachen veröffentlichen. Man kriegt danach halt auf die Mütze und muss es dann wegnehmen, aber es wird eben nicht vorab kontrolliert. Ist das jetzt eine Zensurmaschine, was hier passiert? Ja, das ist ein Kampfbegriff. Zensur ist es natürlich im engeren Sinne erstmal nicht, aber ich weise immer darauf hin, dass der Zensurbegriff im Wandel ist und dass es auch durchaus Rechtsgelehrte gibt, die sich mit dem Begriff auseinandersetzen und sagen, im Internet muss der schon ein bisschen weiter gefasst werden, einfach weil die Veröffentlichungsmechanismen andere sind. Und zensurähnlich ist zumindest dieses Untervorbehaltstellen der Kommunikation auf staatlichen Druck hin. Zensur im technisch engen Sinne, also ich denke, man wird nicht wegen Verstoß gegen das Zensurverbot im Grundgesetz jetzt aus dieser Richtlinie rauskommen, um es mal so zu sagen.
Also da den Grundsatz seines Gedankens, dass man das vielleicht ein bisschen ausweiten muss, weil einfach Kommunikation heutzutage anders verläuft und Pflichten, die man nicht unmittelbar gegenüber dem Staat hat, aber die der Staat eben den wichtigen Intermediären auferlegt, vor Abprüfungspflichten, dass die auch eine zensurähnliche Wirkung entfalten können, da würde ich durchaus mitgehen. Das ist ja meines Erachtens sogar kaum zu bestreiten eigentlich. Aber was mich eigentlich noch viel mehr daran stört, ist, dass das Wort Zensur zumindest, also jedenfalls mal in seiner alltagssprachlichen Verwendung, aber doch, ich meine doch auch in seiner juristischen Dimension, zielt doch immer auf das Unterdrücken bestimmter Meinungen, bestimmter vielleicht politischer oder sonstiger irgendwie Äußerungsformen. Und das ist doch hier nun allerdings ganz offenkundig nicht der Fall, sondern hier geht es doch nur darum, dass eben sozusagen Urheberrechtsverletzungen vermieden werden sollen und dass natürlich die Dinge, die man äußern kann, eingeschränkt werden durch die einfachen Gesetze, namentlich unter anderem das Urheberrecht, was ja sogar seinerseits wiederum wahrscheinlich auch irgendwie eine Ausprägung des Artikels 14 ist oder so, aber anyway, also das ist doch jedenfalls völlig normal und das hat auch nichts mit Zensur zu tun, es geht ja nicht so darum, dass jetzt irgendwie alle Linken oder Rechten oder sonst was Inhalte irgendwie gesperrt würden.
Also du liest da jetzt in das Zensurverbot so eine Art Richtungsverbot raus, was in Artikel 5 ja auch bei allgemeinen Gesetzen vorhanden ist. Also eine Art Verbot, gegen bestimmte Meinungen vorzugehen. Aber das Zensurverbot ist ja tatsächlich pauschal und generell. Ich geb dir recht, dass es hier jetzt im Moment nicht zwingend um politische Dinge geht, weise aber auch darauf hin, dass, ich glaube, Herr Newstime hatte das gepostet, ein Video nicht hochgeladen werden konnte von einer Artikel 13-Demo, weil im Hintergrund Musik lief und der YouTube-Filter angesprungen ist. Die es ja jetzt schon gibt, also haben wir die ganzen Podcasts überhaupt noch nicht gesagt, ne? Also YouTube nutzt natürlich jetzt schon Content-Filter.
Ja, ja.
Was die einen benutzen, um Argument zu bringen, ja, dann ist es doch wohl nicht so schlimm. Die anderen sagen, ja, und guck mal, wie schlecht das funktioniert. Aber das nur so als PS.
Side Note, ja.
Side Note. Aber man sieht, dass durchaus natürlich politische Inhalte betroffen sein können.
Aber
jedenfalls
nur
alle Inhalte, die in Artikel 5 sind. Ja, naja, durch Zufall natürlich. Aber das Argument, was wegen Zensurmaschine gebracht wird, ist ja meistens eng verknüpft mit dem Ausweitungsgedanken. Und da verstehe ich jetzt jeden, der sagt so, naja, Ausweitungsgedanke, man kann immer alles ausweiten und zu Ende denken und so weiter. Ne?
Das ist, I was just
ja
about
auch,
to,
was du auf Twitter schreibst. Und nicht nur du führst ja dieses Argument und ich finde das auch nachvollziehbar. Tatsächlich sind aber ja jetzt schon Vorschläge auf dem Tisch, was man alles damit machen kann. Und da komme ich jetzt ein bisschen zurück auf das ganze am Anfang, was ich gesagt hatte, dass mich diese Themen schon lange begleiten. Und wann immer es um irgendwelche Maßnahmen der Kreativindustrie ging, sei es Zugangsblockaden, Hinweisschildchen oder sonst etwas, war immer schon im Hintergrund zu hören, ja, und jetzt möchten wir übrigens auch noch gegen illegales Glücksspiel vorgehen und abgesehen davon Kinderpornografie auch und überhaupt dies und das. Also da kommen dann ganz schnell ganz viele andere Vorschläge bis hin zu Terrorismus, wo wir dann in breiten Terrorismusdefinitionen uns die Köpfe einschlagen können darüber, was denn Terrorismus nun eigentlich heißt. Also das ist die Befürchtung und da bin ich durchaus Anhänger von, weil ich glaube, dass Upload-Filter schon jetzt gnadenlos überschätzt werden. Da gibt es noch diesen Evergreen von der GEMA, die dann sagte irgendwie, künstliche Intelligenz kann rückwärts einparken, dann kann sie auch Satire erkennen.
Ja, das war leider wirklich ein Griff ins Klo. Also.
Ja, aber das war hier kein einzelner Tweet, sondern deswegen habe ich da auch so draufgehauen, weil ich weiß von anderen Leuten aus der Content-Industrie, dass die ähnlich diese Upload-Filter überschätzen, wie so eine Art magischen Zauberstab, der alles kann. Und das wird weitergehen. Und wann immer Politiker sich mit diesem Thema auseinandersetzen, haben sie zunächst mal überhaupt keine Ahnung, wie kompliziert menschliche Kommunikation ist. Das hat man beim NetzDG gesehen, bei Hassrededebatten. Da musste erstmal richtig gerödelt werden, bis dann überall einigermaßen klar war, oha, es ist ja doch alles nicht so einfach. Stichwort, mein Lieblingsstichwort ist da immer dieses Alice Weidel-Nazischlampe-Beispiel, was komplett kontraintuitiv ist und sehr kompliziert ist und was zeigt, wie kompliziert menschliche Kommunikation ist. Und das Beispiel hast du beim Urheberrecht, bei der Zitatschranke. Was ist denn vom Zitat gedeckt? GIFs und Memes? Nein, überhaupt nicht. Das ist Quatsch. GIFs und Memes dürften ganz überwiegend rechtswidrig sein, meiner Ansicht nach. Weil das greift keine Zitatschranke. Das kannst du vergessen.
Die werden nur einfach meist nicht verfolgt. Aber.
Genau, es wird schlicht nicht verfolgt. Aber das zeigt, wie kompliziert das ist. Und deswegen scheue ich sehr davor zurück, mit dieser Struktur überhaupt anzufangen und diese Kommunikation im Internet unter Vorbehalt zu stellen. Wenn wir damit anfangen, kommen wir in eine Technikgläubigkeit rein und geben den Algorithmen und den Plattformen deutlich mehr Macht, als sie jetzt sowieso schon haben.
Ja, ich kann die Bedenken verstehen, habe gleichzeitig meine eigenen Bedenken dagegen, Maßnahmen, die für sich genommen sinnvoll wären, mal unterstellt, dass sie sinnvoll wären, zu unterlassen, einfach nur aus der Befürchtung heraus, dass sie den Grundstein legen könnten für darauf aufbauende Maßnahmen, die es dann nicht mehr sind. Aber das ist zugegebenermaßen ein schwieriges Spannungsfeld, was sich da auftut. Und natürlich werden da allerlei Begehrlichkeiten geweckt, gar keine Frage. Gerade zum Stichwort Terrorpropaganda ist ja, glaube ich, auch irgendwie schon ein Entwurf in Brüssel auf dem Tisch oder so. Anyway, ich würde sagen, das bildet doch eigentlich einen ganz schönen Schlusspunkt zur Debatte. Hast du noch irgendwas, was du ganz dringend loswerden möchtest? Möchtest du nochmal Upload-Filter sagen?
Erstmal ganz liebe Grüße und ansonsten Upload-Filter kann man immer mal wieder sagen. Ja, und schaltet wieder ein. Ja, in Sachen Upload-Filter hat sich jetzt in der Zwischenzeit nach unserer Aufzeichnung des Einspruch-Podcasts noch eine Neuerung ergeben. Die CDU hat einen neuen Vorschlag gemacht, mit dem sie angeblich Upload-Filter vermeiden möchte. Der Trick ist nun, dass bei der Richtlinie, die ja durch ein deutsches Gesetz erstmal umgesetzt werden müsste, Spielraum besteht. Und die CDU meint nun offenbar, der Spielraum sei groß genug, um eine Regelung zu schaffen, die auf Upload-Filter verzichtet. Bezahlen statt blocken heißt das Ganze, so ähnlich wie löschen statt sperren bei der Kinderpornografie-Debatte von vor ein paar Jahren. Und das soll so funktionieren. Künftig sollen also Inhalte hochgeladen werden. Sie werden dann nicht sofort kontrolliert. Es wird also auch nicht geblockt. Rechteinhaber bekommen eine Nachricht, wenn der Inhalt irgendwie einen Fingerprint beinhaltet, eine Kennzeichnung durch den Urheber also. Dann können sie sich entscheiden, ob sie das erlauben, also eine Lizenz vergeben für einen Preis, ob sie auf ihre Rechte verzichten, also gar nichts zahlen, oder die Löschung verlangen. Das klingt erst einmal ganz vernünftig, weil der Inhalt dann hochgeladen wird und erst einmal nicht blockiert wird. Das heißt, diese zensurähnliche Unterdrückung von Inhalten auf Verdacht hin passiert dann nicht. Die Sache hat allerdings einen relativ großen Haken oder mehrere. Also erstens ist die Frage, ob das überhaupt dem Urheberrecht entspricht. Denn es gibt ja urheberrechtliche Vorgaben in der EU und Urheberrechtsschranken, also Möglichkeiten, Werke zu benutzen, ohne dass man eine Lizenz hat, sind begrenzt. Die sind dort einzeln aufgezählt, wie zum Beispiel die Zitatschranke, also dass man Werke zitieren darf oder auch die Privatkopie. Und jetzt in Deutschland eine neue Schranke aufzumachen, ist schwierig. Damit die Inhalte aber überhaupt hochgeladen werden dürfen und erst einmal sozusagen dieses Nichts ist, in dem der Rechteinhaber erstmal überlegen muss, ist das jetzt in Ordnung, will ich das oder nicht, so lange ist das Ganze ja schon online. Und diese Zeitspanne braucht eine Erlaubnis. Die Union spricht jetzt von Pauschallizenz und sagt, das sei eine Urheberrechtsschranke. Das heißt, Deutschland macht einen Alleingang, macht eine neue Schranke auf und da gibt es juristische Zweifel, ob das überhaupt möglich ist. Hinzu kommt, dass nun im Internet schon die Leute der Union vorwerfen, habt ihr nicht behauptet, es gäbe gar keine Upload-Filter und jetzt macht ihr eine Maßnahme, die Upload-Filtern entgegenwirken soll. Das sei widersprüchlich. Gut, das kann man so sehen. Und es gibt schließlich noch die Auffassung, dass das Ganze dem digitalen Binnenmarkt widerspricht, weil wir dann ja wieder eine fragmentierte, uneinheitliche Urheberrechtslandschaft in der EU haben. Es gibt also reichlich Kritik und man kann sogar vermuten, da auch Rechtspolitiker der Union daran beteiligt waren, die eigentlich für ein sehr strenges Urheberrecht eintreten, dass das Ganze vielleicht ein Trickmanöver ist. Sprich, man stellt eine Lösung vor, um den Druck aus der Debatte zu nehmen, um zu verhindern, dass die Demonstrationen vor der Abstimmung im EU-Parlament zu groß werden. Sagt, man hat eine Lösung gegen Uploadfilter, dann kommt die Richtlinie und dann stellt man fest, huch, der rechtliche Korridor, in dem wir uns bewegen, der ist doch zu eng. Wir können diese Lösung gar nicht machen. Wir müssen jetzt leider doch erstmal die Richtlinie umsetzen in den 2 Jahren, die Richtlinie lässt. Und naja, da müssten wir sehen und so. Und dann verläuft die Debatte irgendwie im Sande, aber man hat erstmal Zeit gewonnen. Das sind Verdächtigungen, die nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Und solange wir keinen vernünftigen Vorschlag haben, ist das also einen ausgeschriebenen, ausformulierten Gesetzesvorschlag, ist das kaum zu bewerten. Allerdings drängt die Zeit, weil die Abstimmung vor der Tür steht und die Demonstration auch. Also könnte ein Manöver sein, vielleicht ist es eine Lösung, da muss man genau hinschauen. Den Vorschlag kann man übrigens nachlesen auf dem Twitter-Account von Nadine Schön. Sie hat den Kompromiss zum Urheberrecht dort veröffentlicht.
Alright. Ja, Henrik, vielen Dank fürs Einspringen. Hat mich gefreut, war, glaube ich, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch ja, auch Spaß auch. Beim dir Spaß gemacht und euch beim Zuhören Spaß gemacht. Wenn das so gewesen sein sollte, dann könnt ihr verschiedene Dinge tun. Ihr könnt uns zum einen Sternchen geben in der Apple Podcasts App, die lila weiße App auf eurem iPhone. Unter Android geht's leider nicht. Blöd, aber so ist es. Ihr könnt uns natürlich weiterempfehlen. Ihr könnt uns auch Kommentare schreiben unter blogs.faz.net/Einspruch und ihr könnt auf faz.net/Einspruch testen gehen. Ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net/Einspruch testen und euch da ein 4-wöchiges kostenloses Probeabo von unserem sozusagen ergänzenden, flankierenden Angebot zu diesem Podcast klicken. Ja, das wäre natürlich überhaupt das Allergroßartigste und würde uns sehr freuen und ansonsten soll es das hiermit gewesen sein und wir hören uns kommende Woche dann in alter Besetzung mit Corinna und mir wieder. Macht's gut, bis dahin.
Ciao.
Ciao.